Du wirst ja zu diesem Menschen. Du wirst. Meine Eltern haben mich sozialisiert, bis ich 12, 13 war. Und von da aus hat mich die Straße weiter sozialisiert. Und das sorgt dafür, dass ich jetzt eigentlich nur noch ein wandelndes Paradoxon bin. Ja, es ist wirklich so. Ich trage zwei extreme, gegensätzliche Persönlichkeiten in mir, die auch im dauerhaften Konflikt zueinander stehen.
Hast du das Gefühl, dass du von der heutigen Gesellschaft als Künstler einen regelrechten Maulkorb bekommst, was du sagen darfst und was nicht?
Ich habe auf den Mainstream einen Fick gegeben. Die Leute haben keinen Bock mehr, angelogen zu werden. Die Leute haben keinen Bock mehr auf glattgebügelte Scheiße. Und all diese Leute, die immer noch mit der Wahrheit hinterm Berg halten und darauf achten, wie sie was sagen, werden der gesellschaftliche Müll in ein paar Jahren sein.
Heute hatte ich hier einen Rapper, der nicht nur durch seine Musik auffällt, der ist einer, der, ich würde mal sagen, der am längsten im Game ist und ist auch durch politische Aussagen in der Vergangenheit sehr, sehr oft aufgefallen. Hat er auch mit dem einen oder anderen Rapper Beef und saß bei mir hier auf dem Sofa, und zwar niemand Geringeres als Parham aka PA Sports, war einer der ersten Rapper, die ich jetzt hier bei mir im Podcast hatte. Ich kann so viel sagen, sehr, sehr interessant, seine Sichtweise zu verschiedenen Dingen und auch, wie er sich positioniert und auch äußert dazu. Wenn PA Sports nicht der letzte Rapper hier bei mir als Gast gewesen sein soll, für alle Hip-Hop-Fans da draußen, oder egal, welche Musikrichtung du hörst, dann folg uns auf allen Social-Media-Kanälen, YouTube, Insta, Spotify, Streaming-Plattformen. Denn umso größer wir werden, umso größer unsere Reichweite ist, umso mehr Gäste können wir erholen, die auf jeden Fall einige geile Stunden bereiten werden. Herzlich willkommen in Stuttgart, Parham.
Yes, sir.
Du kamst hier an, ich war ein bisschen überrascht, denn du bist ja Rapper und ich höre so Sprachnachrichten, Baurechtsamt, hier Immobilienthemen, die dich irgendwie beschäftigen, Haus. Ja. Das ist eigentlich nicht das, was man jetzt, wenn man so von Rappern draußen jetzt so spricht, so sonst erwartet, dass man kommt und der hier reinkommt ins Haus und dann erstmal Sprachnachrichten verschickt mit Baurechtsamt, Naturschutz und so weiter und so fort. Was ist da gerade das Thema bei dir?
Direkt mit der Tür ins Haus vor. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich mir damit jetzt einen großen Gefallen tun würde, wenn ich das öffentlich thematisiere. Ich erzähl's dir jetzt einfach nur, wir müssen mal im Nachgang gucken, ob
das du kannst es auch so
auf der politischen Ebene für mich selber schlau ist oder den Case irgendwie verbessert. Ich habe riesige Probleme auf meinem Grundstück tatsächlich, weil ich habe dort im Außenbereich viele Veränderungen vorgenommen. Und in Deutschland schützt Unwissenheit natürlich nicht vor Strafe. Und man muss wirklich sagen, auch wenn man bei mir das Gefühl hat, dass ich ein sehr durchdachter, strukturierter Unternehmer bin, muss ich dazu sagen, dass ich, ja, ich habe hier und da in meinem Leben gute Entscheidungen getroffen, aber ich mache auch viel aus dem Bauch heraus und bin auch einfach jemand, der sehr streetmäßig unterwegs ist und die Sachen halt immer noch so angeht, wie er sie halt immer angegangen ist in seinem Leben. Ich habe irgendwie aus meinem Kinderzimmer heraus ein Label gegründet, einfach weil niemand anderes an mich geglaubt hat, um meine eigene Musik vertreiben zu können. Und darüber ist über die Jahre hinweg ein richtiges Unternehmen geworden. Aber ich war nie der durchstrukturierte Typ, der jetzt Unternehmensstrukturen gebaut hat und viel Kontrolle aus der Hand geben konnte und so, ne? Das heißt, manchmal gehe ich einfach in Dinge rein, etwas blauäugig. Leider zu oft in meinem Leben schon. Und in dem Fall, ich wusste es einfach nicht, ne? Also ich habe mir ein Haus gekauft auf einem riesigen Grundstück, welches ich mir ehrlich gesagt auch nur deshalb gekauft habe, weil ich von vornherein gesehen habe, dass dort viel Veränderungspotenzial existiert und ich viel Spielraum habe, ja? Es gab eine andere Immobilie, die ich besichtigt habe, die ehrlich gesagt noch etwas teurer gewesen ist und auch mehr meinem Geschmack entsprach, aber da konntest du nichts mehr machen. Das musstest du so nehmen, wie es ist. Und aufgrund der Tatsache, dass ich dort halt Spielraum hatte, habe ich gesagt, ey, ich will lieber das machen. Und dann habe ich jetzt 2 Jahre Baustelle hinter mich gebracht, um letzten Endes vom Bauamt angeschrieben zu werden, die mir jetzt verraten, dass mein Haus auf einem Landschutzgebiet steht. Und deswegen darfst du im Außenbereich eigentlich gar nichts machen. Gar nichts. Du darfst da nicht mal eine Keramikplatte hinlegen.
Warte mal, war dieses Grundstück überhaupt bebaut, als es gekauft ist, oder?
Ja, da stand schon ein Haus drauf.
Okay.
Wie dieses Haus in diesem Landschutzgebiet gelandet ist, weiß nur Gott. Wenn du wahrscheinlich in der Historie zurückgehst, wird da auch schon ein bisschen gemauschelt worden sein. Und ich kenne die Story vom Haus, da ist ein sehr einflussreicher Typ, der in dieser Stadt damals gelebt hat, der heute nicht mehr lebt. Einfach von der Stadt angesprochen worden, ja, weil er bestimmte Grundstücke hatte, auf die die Stadt scharf gewesen ist. Mhm. Und dann war der Deal irgendwann, ey, ich kann mir hier den schönsten Fleck aussuchen und mir dort ein Haus hinbauen. So ist dieses Haus entstanden. Also da wurde schon Das, die Entstehung dieses Hauses.
Und dann kann es so wie diese Emojis mit den Affen, die die Augen und Ohren im Mund zu halten.
Genau, dann funktioniert das alles irgendwie, ne? Aber wenn dann der Kenneck aus der Großstadt kommt und sich dann da seinen Traum verwirklicht, dann werden natürlich die Nachbarn alle hellhörig. Ich hatte einen Nachbar beim Bauamt angeschwärzt.
Ach, ja. Schau, ja. Ja, willkommen,
ja,
in Deutschland.
Ja, ja. Und jetzt wollen die eigentlich auf gut Deutsch von mir, dass ich das alles wieder abreiße. Und eigentlich diesen hässlichen Fleck wieder herstelle, der dort gewesen ist. Da wurde alles zugewachsen und wirklich ekelhaft. Ekelhaft. Und ich habe da jetzt einen kleinen Traum hingestellt und die sagen, mach diesen Traum wieder weg und mach's wieder hässlich, wie es vorher war. Und klar, jetzt geht man irgendwie in die Verhandlungen und ins Gespräch und probiert zu schauen, wie viel man davon auf gut Deutsch, sag ich mal, retten kann oder wie man das irgendwie geregelt bekommt. Aber ja, mit solchen Problemen habe ich zu kämpfen. Und sollte das wirklich im Worst Case dazu kommen, dass das rückgebaut werden muss und ich wirklich auf den Kosten sitzen bleibe, die ich dort investiert habe und dann auch noch den Rückbau finanzieren muss, reden wir hier bestimmt von einem Schaden von knapp 1 Million.
Boah. Ja, das ist, ja, das ist leider bittere Realität bei uns. Also da gibt es ja ganz andere Fälle, die alle auch so in diese Richtung gehen. Familie, Haus ist 16 Zentimeter zu breit von der Norm, muss abgeschnitten werden. Das ist ja kein Stück Käse oder so, ne, den du irgendwie kurz absäbeln kannst. Aber da merkst du halt so, wie mit allem, von oben, von der Politik nach unten zu den Beamten, die sind halt ganz weit weg von der Praxis. Ne? Das sind alles Theoretiker. Und die wissen auch nicht, was das heißt. So, ne? Du zahlst das aus deiner Tasche, ich zahle das aus meiner Tasche, die zahlen das aus ihrer Tasche. Es muss ja keiner irgendwie Geld hinlegen oder so. Ne? Du arbeitest ja für dein Geld, die kommen ja nie in den Genuss. Und leider hast du oft das Problem dann auch, dass da irgendwelche Leute sitzen mit einer bestimmten Gesinnung, ne, denen es dann sowieso nicht passt. Wenn ein Paar haben, dann irgendwie sich dann das so hinzimmert. Mhm. Habe ich auch schon oft erleben dürfen, mit eigenen Augen, ja, was da so passiert, wie man dann so Leute entsprechend schmieren kann, auch in dem einen oder anderen Amt. Was für eine...
Wenn du nicht Palm heißt, kannst du das wahrscheinlich. Wenn ich jetzt da hingehe und jemanden, ja, anbieten will,
wenn du Thomas Müller bist, ist es einfacher.
Ja, genau.
Hundertprozentig.
Wenn ich jetzt mit so einem Bestechungsangebot da in diesen Amt reinlaufen würde...
Ganz schwierig, ja. Aber wenn ich jetzt mal zurückspule, ja, weil du hast vorhin was ganz Interessantes gesagt, du wolltest eigentlich früher nur Musik machen. Also ich selber kenne und verfolge dich jetzt, boah, echt sehr, sehr lange, sehr, sehr lange. Es gibt ein Video, wo du für mich ganz krass mit deinen Aussagen zur Geltung gekommen bist, in meine Richtung, war dieses eine Video, dieses eine Interview mit TV Straßensound, wo du gesagt hast, hey, ich bin Mensch, es ist mir egal, Herkunft, Religion, Ethnie, dies, das.
Genau 10 Jahre her.
Auf den 10 Jahre?
Ja, jetzt nicht auf den Tag, ja, aber ja. Es war ungefähr Mai, Juni 2016. Ja.
Krass. Ja. Ja. Und das ist mir extrem hängen geblieben, weil ich dachte, ja Mann, ich habe auch immer die Diskussion wegen Glauben, Herkunft, Hautfarbe, Ethnie, woran glaubst du nicht? Dann bei uns ja, ich komme ja aus dem Balkan, ne? Wir haben ja auch so unsere Themen gehabt, die Ex-Jugoslawien.
Wo kommst du aus dem Balkan?
Mein Vater ist aus Herzegowina. Ja. Und meine Mutter ist geboren in Vojvodina, das ist ein Teil in Serbien. Mhm. Gibt es auch eine witzige Geschichte. Während dem Krieg ist meine Oma ausgewandert von Serbien nach Kroatien. Und dann hatte ich früher einen serbisch-jugoslawischen Pass und dann hatte ich dann einen kroatischen Pass. Also seitdem bin ich quasi Kroate. Also ich habe so alles irgendwie so ein bisschen Mischmasch in mir drin. Aber auch bei uns herrscht heute noch Hass, also zwischen den Ländern, weil gewisse Themen nicht vergessen werden konnten und so weiter, ja, und so fort.
Ich glaube, wenn man alle globalen Konflikte betrachtet, ist das Jugoslawien-Ding auf der geschichtlichen Ebene auch gar nicht so lange her.
Ne, das Nein, das noch, war ja in den 90ern.
Ja, also, das ist noch relativ frisch, sag, ja, ich mal. Die Leute vergessen ja Sachen nicht, die teilweise 100 Jahre her sind.
Hundertprozentig. Ja. Hundertprozentig. Ja. Aber du bist hergegangen damals und hast gesagt, ey, ich will Musik machen. Und du hast vorhin was gesagt, keiner hat an mich geglaubt.
Ja.
Und du hast aus dem Kinderzimmer angefangen.
Ja. Das liegt jetzt nicht nur an mir. In der, ja, Zeit, wo ich angefangen habe, war einfach musikindustriell alles tot gewesen. Ne? Es war wirklich eine sehr, sehr schwierige Zeit für den Musikmarkt. Das war genau dieser Switch, wo CD-Markt eigentlich gerade eingebrochen ist und Download alles übernommen hat und es noch keine richtige Alternative zu dem ganzen Scheiß gab. Das war so kurz bevor dieser iTunes-Hype losging. Ne? Und in dieser Zeit, ich kann mich noch genau daran erinnern, das habe ich jetzt auch schon 100 Mal erwähnt, aber ich erwähne es immer wieder, weil ich noch ganz genau weiß, wie wir diesen Gedankengang damals hatten. Ich habe damals wirklich gesagt, wenn ich irgendwie nochmal in die Position komme, 5000 Einheiten als deutscher Rapper abzusetzen, dann habe ich es geschafft. Also so war wirklich der Maßstab damals. Es gab diese zwei, drei Big Player, Sido, Bushido und keine Ahnung was, die halt big waren. Mhm. Und dann kam ganz lange nichts und dann gab es so diese zweite Garde, die dann so schon stark war, wenn sie irgendwie 5.000 bis 10.000 Platten verkauft hat. Und dort anzukommen, war schon so, wenn du das noch schaffst in der heutigen Zeit, dann hast du schon viel geschafft. So.
Okay.
Klar hat sich am Ende trotzdem wieder alles irgendwie gewendet und der Markt hat sich erholt und es sind neue Sachen gekommen und haben sich dadurch auch wieder neue Wege und Türen geöffnet. Aber als ich angefangen habe, war das halt so und dementsprechend sind die Majors und großen Unternehmen und Vertriebe und so alle sehr vorsichtig gewesen. Da wurde kein Massensigning betrieben. Da hat man sich ein paar Rapper rausgepickt, wo man dachte, das kann gut laufen und dementsprechend hatten viele das Problem, dass an sie nicht geglaubt wurde. Das war wirklich 2009, 10, 11 so eine Zeit, wo Independent-Künstler, die wachsam gewesen sind, relativ schnell verstanden haben, jetzt ist die Zeit, selbst in Musik zu investieren. Jetzt ist nicht mehr die Zeit, auf einen Plattenvertrag zu warten, keiner wird den Plattenvertrag geben. Jetzt ist auch nicht die Zeit, um irgendwie zu warten, bis sich der Markt erholt. Jetzt ist die Zeit, selber Geld in die Hand zu nehmen, Videos zu drehen, einfach auf YouTube hochzuladen und einfach selber Welle zu machen und zu gucken, was passiert. Und das habe ich dann damals eine Zeit lang gemacht. Ich weiß auch noch ganz genau, wie meine ganzen Teamkollegen so die Welt nicht mehr verstanden haben. Die haben gesagt, Alter, wir haben mit Musik angefangen, damit wir Geld verdienen irgendwann.
Und nicht Geld ausgeben und investieren in die Musik.
Jetzt müssen wir auch noch Geld ausgeben. Wie sollen wir das zu Hause unseren Eltern erklären, denen wir die ganze Zeit sagen, wir brechen hier bald die Schule ab, weil Musik uns Geld bringen wird. Jetzt sollen wir auch noch in Musik Geld investieren. Ja, aber ist jetzt gerade der Zeitgeist, muss gemacht werden. Das ist für die Zukunft. Wir bauen hier gerade ein neues Ding auf und entweder sind wir jetzt die Vorreiter, die auch bereit sind, da voll reinzugehen, oder wir stecken jetzt unseren Kopf in den Sand, weil wir Angst vor der Entwicklung des Markts haben, aber dann können wir uns auch bald endgültig verabschieden. So, ne? Und ich habe halt bei ein, zwei anderen Kollegen aus unserem Umfeld gesehen, dass die da schon vorreitermäßig unterwegs waren und das gemacht haben. Unter anderem Fahrt damals, Farid, die haben das relativ schnell gecheckt. Jetzt ist die Zeit reinzugehen, so, ne? Und bei uns hat es irgendwie niemand gecheckt, außer ich. Und ich habe dann alle anderen infiziert und angesteckt. Und dann
was heißt bei uns? Also wenn du sagst, die zwei Kollegen haben es gecheckt, Fahrt und Farid. Und ja. Bei uns hat es, was heißt
wir
uns?
Wir waren damals eine größere Crew. Pottweiler, Manuelsen, ich, Casey, Kirush gab es damals noch. Viele verschiedene Künstler, wir waren größere
Crew. Ja, ich habe auch gesehen, du warst auch mit Tua irgendwie zugange. Also
Tua ist schon lange her. Wir haben mal einen Song zusammen gemacht, 2010, 11, davor habe ich ihn mal gedisst gehabt. alte Geschichten, auch schon jahrelang nichts gehört. Aber das war halt unsere Crew. So. Und wir waren eigentlich junge Leute, die irgendwie gerade genau in dem Alter waren, wo man sich jetzt entscheidet, was machst du jetzt? Hältst du an der Musik weiter fest? Machst du eine Ausbildung? Beendest du die Schule und gehst studieren? Gehst du auf die Straße und machst irgendeinen Scheiß? Und genau in diesem Moment, wo alle so an diesem Scheidepunkt waren, komme ich und sage, Jungs, wir müssen jetzt unser Erspartes in die Hand nehmen und selber Videos drehen.
Bist du grundsätzlich ein Typ, der all in geht? Also wenn du so an eine Sache glaubst, dass du sagst, mir ist scheißegal.
Ja, schon fast entweder ein bisschen unvernünftig. Also man muss wirklich sagen, manchmal, wenn ich auf mein Leben zurückblicke, denke ich mir wirklich, boah, Alter, was schon Glück gehabt. Ich habe mir irgendwann mit 8, 9 Jahren als so ein kleiner Pisser in den Kopf gesetzt, dass ich Musiker werden will und bin es dann wirklich geworden.
Deine Eltern haben ja akademischen Hintergrund.
Ja, ja, genau.
Die waren ja bestimmt begeistert davon, dass jetzt der Sohn um die Ecke schießt und sagt, ich will Musiker werden.
Ja, ich will gar nicht wissen. Also, ich will nicht wissen, was mein Vater manchmal denkt, wenn er mich heute anguckt und sich denkt, Alter, der hat das einfach wirklich gemacht. Also diese Hirngespinst von diesem kleinen Kind, welches nicht ernstzunehmend gewesen ist, weil damals einfach einer von 1 Million diesen Weg gehen konnte oder es geschafft hat, der hat es wirklich gemacht. Wie hat er das gemacht? Ich weiß selber nicht, wie ich es gemacht habe. Ich glaube, es hat viel mit Manifestierung, ich weiß es nicht genau. Aber ich habe es mir fest in den Kopf gesetzt. Für mich gab, also diese Entwicklung bei mir ist der Beweis dafür, also für mich selber der persönliche Beweis, dass es sowas wirklich gibt. Ne? Weil es gab in meinem Kopf nie eine andere Option. Egal wie schwer und egal wie weit weg das ist, mir war klar, dass ich das machen werde. Das ist so die einzige Sache, die ich wirklich manifestiert habe, wenn man so von Manifestierung spricht. Yeah. Glaube ich, dass das, dieses Ding war bei mir so der Fall. Ich habe nie an was anderes überhaupt gedacht. So. Und dann ist das irgendwie passiert. Aber ich habe letztens noch zu einem Kollegen gesagt, wir waren bei mir zu Hause und haben so viel geredet, auch ein bisschen Deep Talk gemacht. Dann sagt er zu mir, Digga, warum bist du überhaupt abgefuckt? Guck dir das alles hier an irgendwie. Ich sage, Bruder, das ist okay, aber wenn mir Gott das nicht gegeben hätte, dann wäre ich ja richtig so gewesen. Dann guckt er mich so an und sagt, wie? Sag ich, ja, jeder kriegt die Last, die er tragen kann. Und am Ende des Tages, ich habe mich für einen Weg entschieden, hätte ich es nicht geschafft, Gott weiß, was mit mir passiert wäre. Ich hatte keine andere Option. Ich wäre wahrscheinlich auf der Straße gelandet und hätte ein richtig hartes Leben vor mir gehabt. Und dafür bin ich nicht gemacht. Deswegen, dass ich das hier habe, das ist schon the bare minimum. Hat er mich so angeguckt, als ob ein Wahnsinniger mit ihm spricht. Aber ich meine es halt wirklich so, wie ich es sage. Ich bin einen Weg gegangen und hätte dieser Weg nicht funktioniert, wäre ich in der Gosse gelandet. Das heißt, dass ich jetzt irgendwie in einem großen Haus sitze und so. Ich bin sehr dankbar dafür, dass mein Weg funktioniert hat. Aber für mich hat es eh nie eine andere Option gegeben, als dass es funktioniert. Weil wenn es nicht funktioniert hätte, dann Gott weiß, wo ich gelandet wäre. Deswegen ist das jetzt nicht so, dass ich da jetzt sitze und sage, boah, ist das krass. Alles andere wäre halt Totalschaden für mich gewesen.
Warst du schon so in einem sozialen Brennpunkt auch so damals unterwegs, wo du sagst, boah, da sind die Ambitionen schon da, dass du auf die schiefe Bahn gerätst?
Ich sag mal so, ja, ich bin in einem sozialen Brennpunkt oder sag ich mal in einem relativ, ja, ich bin in Essen-Stehle aufgewachsen. Ich weiß jetzt nicht, ob das ein sozialer Brennpunkt ist. Das ist jetzt nicht unbedingt eins der Brennpunkte in Essen, aber ist auf jeden Fall auch keine allzu gute Gegend oder keine wohlhabende Gegend, sagen wir mal so. Und wir sind in einer 2,5-Zimmer-Wohnung irgendwie aufgewachsen, bis ich 12 Jahre alt war mit 4 Leuten. Das heißt, worauf ich hinaus möchte, ist, wohlhabend ist meine Familie nie gewesen. Wir hatten noch nie viel Geld, unsere gesamte Familie nicht. Das heißt, auf der väterlichen Seite wie auch mütterlicherseits, und du kannst die gesamte Familie durchgehen, von hier bis nach Iran, gibt es niemanden, der jemals viel Geld hatte. Weil alle den akademischen Weg gegangen sind, Schule, studieren, arbeiten gehen.
Ja, das Typische wahrscheinlich so, ja. Du sollst Arzt werden.
Genau, oder? Richtig, typisches Iraner-Ding. Und alle sind so. Also es gibt auch keine andere Story, bei keinem einzigen. Ich bin das einzige schwarze Schaf in der Familie, aber auf der anderen Seite auch der einzige, der dafür auch ein paar Steps gemacht hat, die kein anderer in der Familie gemacht hat. Ja? Und ich würde sagen, also wohlhabend sind wir, wie gesagt, nie gewesen. Das ist aber auch, weißt du, das macht meiner Meinung nach aber auch nicht den Unterschied. Es gibt ja oft diese Diskussion unter Rappern, wo es dann darum geht, wer ist realer. Und dann wird irgendwie darüber gesprochen, wer war ärmer in seiner Kindheit. Und nur derjenige, der richtig arm war, der ist wirklich Straße oder sonst was.
Da wird so ein richtiger Battle draus. Ich war ärmer als du und ich habe mehr Scheiße gefressen als du.
Ich wäre sehr froh gewesen, wenn meine Eltern, sage ich mal, während meiner Kindheit noch privilegierter gewesen sind. Aber du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Das ist unterer Mittelstand gewesen. Und in der heutigen Zeit wäre es sogar wahrscheinlich Unterschicht. Ja. Mein Vater ist immer sehr überqualifiziert gewesen, hat dann irgendwann, wo ich 12 Jahre alt war, seinen ersten Job bekommen, der ihm gerecht war, sage ich mal. Und da musste er sich auch dort erstmal hocharbeiten. Also, dass mein Vater bei einem Gehalt angekommen ist, welches schon als amtlich betrachtet werden kann, als das passiert ist, da war ich schon volljährig und aus dem Haus raus. Also ich habe es nie mitbekommen, dass es uns jetzt finanziell richtig gut ging. Mhm. Ich kann mich auch noch daran erinnern, dass meine Eltern gerade in der Zeit, wo mein Vater wegen seiner Überqualifizierung keinen Job in Deutschland bekommen hat eigentlich, dass wir einen Lebensmittelladen hatten. Und dann hat irgendwann Lidl gegenüber von uns aufgemacht. Dann sind wir pleite gegangen. Dann hatten meine Eltern sogar miese Schulden und sowas. Also uns ging es finanziell nicht gut. Aber wie gesagt, ich bin der Meinung, das macht nicht den Unterschied. Der Unterschied passiert durch die Art und Weise, wie du sozialisiert wirst. Und das, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, dass mein Vater mich von der Straße fernhalten wollte. Okay? Mein Vater, ich nehme mal diesen Vergleich. Kennst du den Film In den Straßen der Bronx? Mhm. Vater ist so ein bisschen wie De Niro bei In den Straßen der Bronx. Er ist zwar kein Busfahrer gewesen, aber der hatte nie Bock drauf, dass ich da hingehe. Mhm. Ja? Und ich glaube, das macht so den kleinen, aber feinen Unterschied. Es gibt Menschen, und ich verurteile das auch gar nicht, die sind halt anders sozialisiert. Die wachsen in Haushältern auf, wo die Eltern viel mit ihrer eigenen Integration beschäftigt sind oder damit überhaupt Sprachbarrieren zu überwinden und keine Ahnung, die können gar nicht so krass drauf gucken und dann macht das Kind einfach sein Ding. Dann gibt's auch Eltern, bei denen etwas Kriminalität oder mal im Knast zu landen jetzt nicht so eine Schande ist, sag ich mal, ne? Weil sie auch andere Background-Stories haben, aus einem anderen Leben kommen, auch das sage ich nicht judgend, ja. Und da wird dann auch auf gewisse Dinge vielleicht nicht geachtet, so. Bei mir hat mein Vater extrem drauf geachtet und ist am Ende dennoch nicht erfolgreich gewesen. Ja, weil ich habe irgendwann, glaube ich, einfach das Gefühl gehabt, aus dem Schatten meines Bruders irgendwie ausbrechen zu müssen. Ich habe einen älteren Bruder, der einen relativ cleanen Weg gegangen ist und ich glaube, das war einfach so eine Rebellion. Ich will was anderes machen.
Was ist bei ihm passiert? Wie war sein Weg?
Dass du er ist Zahnarzt geworden.
Arzt, okay.
Der Arzt hat eine eigene Praxis, macht sein Ding. Und ich glaube, ich wollte einfach so aus diesem Schatten ausbrechen, weil wenn ich diesen Weg einfach gegangen wäre, dann wäre ich einfach nur eine Kopie von ihm gewesen. Und dementsprechend hat sich in meinem Kopf dann irgendwas entwickelt. Und ich wollte auf die Bühne und ich wollte raus. Und Hip-Hop hat mich dann auch sehr schnell mit der Straße verknüpft. Und dann war ich mit 12, 13 schon an Orten unterwegs, die eigentlich nicht für mich bestimmt gewesen sind. So, und wenn du dich mit 12, 13 auf dieses Leben einlässt und das dann ein paar Jahre so rockst und dann damit auch erwachsen wirst, dann wird dieses Leben, die Mentalität, das State of Mind, was du von da bekommst, auch ein Teil deiner DNA. Das ist ja nicht alles aufgesetzt. Du wirst ja zu diesem Menschen. Du wirst, meine Eltern haben mich sozialisiert, bis ich 12, 13 war, und von da aus hat mich die Straße weiter sozialisiert. Und das sorgt dafür, dass ich jetzt eigentlich nur noch ein wandelndes Paradoxon bin. Ja, es ist wirklich so. Ich trage zwei extreme, gegensätzliche Persönlichkeiten in mir, die auch im dauerhaften Konflikt zueinander stehen.
Der eine ist wahrscheinlich so dieser vernünftige Vater von Kindern, ne, so der Immobiliengespräche führt mit Baurechtsämtern und Naturschutz hier, dies, das. Und der andere ist noch der Straßenjunge wahrscheinlich.
Ja, der immer noch das Gefühl hat, irgendwie rausgehen zu müssen, um einen Krieg zu führen, wenn ihn jemand was Unangebrachtes an den Kopf wirft. Und ich, und weißt du, was das Wildeste an der ganzen Geschichte ist? Einer von beiden muss weg. Im besten Fall, ne, die letzte Person, die wir beschrieben haben. Aber selbst wenn das Positive weggehen würde, wäre das immer noch besser als dieses Paradoxon. Weil du dann eine Linie hast, an die du glaubst und die du verfolgen kannst. Aber wenn du ganz oft in Konflikt mit deinen eigenen Überzeugungen stehst, ja, oder gar nicht mehr genau weißt, was ist denn jetzt hier überhaupt meine Überzeugung, ja, dann wird's anstrengend. Richtig anstrengend manchmal. Und ich habe halt wirklich dieses liberale, wohlbehütete, was mir in den ersten Jahren, in den prägendsten Jahren so durch meine Eltern in die Wiege gelegt wurde. Dadurch kommt auch irgendwie meine Rhetorik, mein Wortschatz, weil ich in den ersten Jahren auch darauf konditioniert wurde, in der Schule gut zu sein, aufzupassen. Bin erstmal von der Grundschule aufs Gymnasium gekommen, was dann bis zur 9. Klasse auch gut funktioniert hat. Und dann bin ich halt durchgedreht. Ja, das ist so das Ding. Aber das andere hat dann halt auch irgendwann sehr vieles von mir eingenommen. Und wie gesagt, ja, das ist so ein bisschen wandelnder Widerspruch bei vielen Dingen.
Wenn du sagst Rhetorik, also was ich gemerkt habe in den letzten Jahren oder seitdem ich dich auf dem Schirm habe, ist es, dass ich immer das Gefühl hatte, wenn sich Rapper mit dir angelegt haben, also Rap-Kollegen, und mit dir einen Beef angefangen haben, wie man das so sagen würde, dass das für mich immer gefühlt ein Fehler war von deren Seite. Also du warst lyrisch und rhetorisch immer auf einer ganz anderen Ebene unterwegs. Ich hatte das Gefühl, wenn du emotional wirst oft, dann fängst du an, Fehler zu machen in der Sprache, weil deine Zunge nicht mehr mit deinem Kopf kommuniziert, sondern mit deinem Herzen.
Ja.
Bei dir war es aber anders. Ich hatte immer das Gefühl so, boah, das hat er jetzt nicht gemacht, Alter. Ich bin mal gespannt auf seine Antwort. Und ich habe es ja dann immer gesehen, so, ob das jetzt, keine Ahnung, dieses Never-Ending-Ding mit Flair irgendwie war oder Manuelsen oder der Rapper oder der Rapper oder der Kollege. Zum Schluss war es immer so für mich gefühlt, dass ich dann auf deine Antwort gewartet habe, ja, auch wenn ich jetzt nicht so krass im Rap oder Hip-Hop Game, aber das spricht sich ja rum, wenn dann auf einmal so ein Beef dann kommt, ne? Dann gucken viel mehr Leute drauf und dann dachte ich immer so, boah, das wird, glaube ich, ein schwieriges Ende nehmen für den, der angefangen hat, wenn du dann auf einmal loslegst. Und so war es dein Gefühl doch immer so. Also ist das für dich schon so, dass du dich unter Kontrolle halten kannst, wenn du dann zurückschießt, also wenn jemand auf dich schießt und du schießt zurück, dass du deine Emotionen im Griff hast?
Ich kann mich kontrollieren. Ich denke, dass es auch irgendwie zu den Eigenschaften eines reifen Mannes gehören sollte, seine Emotionen im Zaum halten zu können, in verschiedenen Situationen. Aber gerade weil ich das kann, verstehen die Menschen nicht, dass ich sehr unberechenbar auch bin. Weißt du, weil ich fresse vieles in mich rein. Ich sag ganz lange nichts und ganz oft sage ich auch nichts. Aber die Leute verstehen nicht, dass während dieser Zeit, wo ich nichts sage, mein Kopf arbeitet und arbeitet und arbeitet. Und du kannst dir sicher sein, an dem Tag, an dem ich was sage, sage ich nicht nur einfach sowas. An dem Tag, an dem ich was sage, sage ich etwas mit dem Anspruch, dich zu finishen. Wenn ich anfange zu sagen, will ich dich finishen. Vorher komme ich gar nicht. Ich komme nur, um dich zu finishen. Das heißt, du schießt, du schießt, du schießt. Und ich bin die ganze Zeit ruhig und ruhig. Und du denkst dir, ah, alles klar, den kannst du drücken, auf den kannst du machen. Ne? Und dann kommt auf einmal eine Atombombe von mir, wo du dir denkst, was, wo kam das denn jetzt her? Und dann fühlen sich diese Leute davon auch so überrollt, dass sie auf einmal denken, im Recht zu sein, obwohl sie die ganze Zeit danach gejaucht haben. Ja? Aber das ist das, ich mache nichts Halbes. Ich lasse mich nicht auf diese Dings ein. Ich probiere, Finishing Move zu bringen. Und vorher mache ich gar nichts. Und wenn du Glück hast und du mich auch nie so sehr interessierst, dass auch dieser Anspruch nie passiert, dann mache ich halt die ganze Zeit gar nichts. Aber nicht, weil ich Angst davor habe, sondern weil du mich dann nicht interessierst oder weil es mich nicht tangiert.
Hast du das Gefühl auch, dass der ein oder andere dabei ist, der einfach so ein bisschen Klicks generieren will dadurch, dass er dann sowas mit dir beginnt, um sich an deinen...
Ja, es gab auch bestimmt Zeiten, wo ich das gemacht habe, um gewisse Klicks zu generieren. Wenn du einfach noch jung und hungrig bist, dann gehört es vielleicht auch ein bisschen dazu, die größeren, ne, oder...
Anzugreifen, ja, David also gegen Goliath.
Ein bisschen diese Competition-Ding, die Leute etwas rauszulocken. Darauf bin ich aber auch nicht stolz. Ich bin damals etwas jung gewesen. Es ist in Ordnung. Ne, man hat seine Erfahrungen gesammelt und auch die Dinge, die ich in meinem Leben falsch gemacht habe, dadurch ist auch meine Persönlichkeit irgendwie gewachsen. Das ist alles cool. Aber heutzutage würde ich schon sagen, dass ich nicht mehr der Aggressor bin, sondern eher der, der den Ball besitzt und dementsprechend dann auch hier und da attackiert wird, angegriffen wird. Und ganz oft interessiert es mich nicht und manchmal kriegst du es auch etwas aus mir rausgetriggert und dann habe ich auch den Anspruch, dass du so ein bisschen erzogen werden musst. Und dann mache ich das halt. Ne? Also ich sehe alles. Also um das auf den Punkt zu bringen, ich will jetzt auch nicht, das soll jetzt nicht so von oben herabklingen oder da soll auch keine Arroganz durchkommen. Ich registriere alles. Ich sehe alles. Mein Kopf arbeitet die ganze Zeit. Mein Kopf baut alles zusammen. Du denkst, der Typ
macht... Nur weil du nichts sagst, heißt nicht, dass du es nicht siehst.
Ich sehe mehr, als man denkt. So, ne? Und ich weiß es nicht. Wenn es darum geht, in eine Konfrontation mit jemandem zu gehen, es gab Momente, wo ich in Beefs drin gewesen bin, wo es darum ging, einen Diss-Track zu schreiben. Und ich auch so ein bisschen die Gefahr gesehen habe, dass es vielleicht ein harter Gegner sein könnte oder mich auch ein harter Schlag erwartet. Und wenn diese Sorge in meinem Kopf aktiviert wird, dann, ich weiß nicht, was mit mir passiert. Ich werde ein leichter Soziopath. Also du siehst mich dann 3 Tage zwischen Toilette und einem anderen Raum irgendwo im Flur und ich laufe nur von links nach rechts und bin nur am Tippen. Du kriegst mich da nicht mehr raus.
Sprudelt das so krass
aus dir? Ja, ich bin nur am Tippen. Ich bin nur am Tippen. 3 Tage am Stück. Bestell mir was zu essen. Ey, Bruder, willst du nicht kurz raus? Geht raus, ich bin hier. Kommt in 2 Stunden wieder. Ich bin nur noch so. Ich mache nichts anderes mehr. Ja, ich kann auch nicht das Thema dann loslassen. Ich bin dann da drin, bis ich damit fertig bin. Ich weiß nicht, was das ist.
Aber was ich krass finde, also ich habe es vorhin off-cam gesagt, ich sage es jetzt auch on-cam, ich habe viele Rapper kennenlernen dürfen, so die letzten 6 Jahre, in denen ich selber in der Öffentlichkeit ein bisschen stehe. Und es gab schon so einen großen Unterschied zwischen unserer Kommunikation und der Kommunikation zwischen deinen Rap-Kollegen. Ist Nummer 1, du bist zuverlässig, responsive und du stehst zu deinem Wort. Ja, also das ist ja krass, was ich schon an Begegnungen mit Rappern hatte, wo ich dachte, was ist das denn? Die sind jetzt auch jetzt nicht 17, 18, 19, sondern schon über 30 und benehmen sich irgendwie wie ein 14-jähriges Kind. Und da habe ich schon in der Kommunikation mit dir einen großen Unterschied gemerkt, wo sich jetzt für mich auch mehr so die Frage stellt, siehst du dich selber eigentlich noch mehr als Rapper oder eher als Unternehmer?
Ich weiß es nicht. Ich würde mich gerne viel mehr als Rapper sehen, weil Kunst ist meine Leidenschaft, das ist meine Passion. Das will ich auch viel mehr wieder machen in den nächsten Jahren. Auf der anderen Seite weiß ich, dass die Gesellschaft, die Menschen, die mir zugucken, mich mittlerweile viel mehr als Unternehmer wahrnehmen. Und keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wahrscheinlich ist es mittlerweile 50-50. Ich mache viel Business, ich habe in den letzten Jahren viel gemacht, aber dadurch ist das künstlerische Schaffen natürlich hier und da auch auf der Strecke geblieben und das ist eine Entwicklung, die mir selbst eigentlich nicht so gefällt.
Nein?
Weil ich bin für Kunst angetreten. Alles Unternehmerische ist eigentlich ein Side-Effekt gewesen, was drumherum entstanden ist, um die Kunst weiter zu beflügeln. Und dann bin ich auf diesem Weg, eigentlich hast du gerade eine sehr gute Brücke geschlagen, ich habe mich ja irgendwann dazu entschlossen, auch jüngere Künstler unter Vertrag zu nehmen. Ich bin zu dem Zeitpunkt selber, wie alt war ich da? 27, 28. Das heißt, ich bin selber auch noch nicht so reif gewesen, wie ich es heute war. Ich war selber auch noch ein bisschen verspielt, auch noch selber ein bisschen auf Turn-Up unterwegs. Und man will Spaß haben und man will diesen Status, den man sich als Rapper geholt hat, auch irgendwie ausleben. Dafür hat man das ja gemacht. Das sind alles Sachen, die mir zu dem Zeitpunkt in meinem Leben auch wichtig gewesen sind. Und irgendwann habe ich gemerkt, okay, warte mal. Ich habe hier sehr viele verantwortungslose, junge Leute um mich herum, die vieles, was ich sehe, nicht sehen. Und wenn ich jetzt nicht nach vorne gehe und noch erwachsener werde, als ich es schon bin, und auch diese paar Marotten, die ich noch habe, woran die Jungs auch Spaß haben, weil wir gemeinsam Spaß haben, wenn ich die jetzt nicht hinter mir lasse, wird dieser ganze Laden vor die Wand gefahren. Einer muss jetzt hier erwachsen werden.
Und dann musstest du zwangsweise...
Dann musste ich dieses bisschen Kind, was ich mir immer habe probiert zu bewahren,
ja,
selber killen, damit ich für alle denken kann. Weil ich wusste, wenn ich jetzt selber auch noch ein bisschen hier in dieser Wave drin bleibe, dann wird das hier eine Katastrophe. Also musste ich das komplett sein lassen und mit dieser Entwicklung bin ich dann irgendwie da reingeschlittert, dass ich immer mehr nur noch mich ums Business gekümmert habe, weil einer musste sich drum kümmern. Verstehst du? Weil wenn du es mit Leuten zu tun hast, die wirklich die einfachsten Sachen teilweise nicht auf die Kette kriegen, wie einfach einen Termin vernünftig einzuhalten oder wenn du es nicht schaffst, wie ein Mensch, der andere Menschen respektiert, mal anzurufen,
das ist
und zu sagen, ey Bro, 17 Uhr hatten wir ausgemacht, daraus wird eher 20 Uhr, 3 Stunden ist schon eine harte Verspätung, aber ich möchte es dir wenigstens mitteilen. Ich möchte dich nicht 3 Stunden wie ein Schwanz dort sitzen lassen. Ja, wenn wenigstens das da wäre, dann würde ich viel weniger Arbeit haben. Aber wenn du selbst diese Sachen bei 7 bis 8 Personen auffangen musst, ja, dann hast du gar keine Zeit mehr für gar nichts.
Ja, also ich habe ja gemerkt schon, diese 15, 20 Minuten, als du hergekommen bist und bevor wir jetzt angefangen haben zu drehen, du hast gefühlt 15.000 Sprachnachrichten verschickt, irgendwie kurz getippt, hier, da, dort. Also du bist ja auch nur ständig in Kommunikation mit zig Menschen.
Ja.
Bist aber auch mit 2 Männern hergekommen. Sind die aus deinem Label, die Jungs?
Ja, ja. Einer von den beiden ist gerade der angesagteste Newcomer in Deutschland.
In Deutschland?
Ja, ja.
Ich habe irgendwie das Gefühl, du hast so ein Trüffelnäschen, so was so Rapper angeht oder die angesagt sind.
Ich habe auch schon hier und da mal meine Nase in den Sand gesetzt, aber ja.
Jetzt interessiert mich das. Wo, mit welchen Künstlern aus deinem Label würdest du sagen, hast du deine Nase in den Sand gesetzt? Also das eine...
Das können die, ich sag mal so, ich habe mit keinem Künstler meine Nase in den Sand gesetzt, weil wenn ich einem Künstler eine Chance gebe, bin ich der Meinung, dass er auf der künstlerischen Ebene etwas drauf hat und wenn jemand auf der künstlerischen Ebene etwas drauf hat, hat das auch verdient, gefördert zu werden.
Mhm.
So. Aber natürlich kann man unterscheiden zwischen Themen, die kommerziell erfolgreich gewesen sind und Themen, die nicht ganz gezündet haben. Und wenn Themen auch nicht ganz zünden, muss das auch nicht was mit dem Künstler an sich zu tun haben. Manchmal ist es für jemanden nicht geschrieben, manchmal ist es der falsche Zeitgeist, manchmal catchst du nicht den Vibe der Generation, die gerade am Start ist. Das muss nichts damit zu tun haben, dass der eine besser oder schlechter ist. Ja? Ganz im Gegenteil. Ich habe auch schon Künstler, wo ich der Meinung bin, dass sie vom Talent her begrenzter gewesen sind als andere Künstler. Und die, die besser waren, meiner Meinung nach, haben nicht funktioniert auf der großen Bühne. Und die, die begrenzt waren in ihrem Können, sind auf einmal komplett explodiert. Ja, also das sind Sachen, die du darauf nicht reduzieren kannst. Und ich will grundsätzlich niemandem etwas absprechen, weil das alle Menschen sind, die ich irgendwo auch ins Herz geschlossen habe. Es gibt den einen oder anderen, der für mich eher die Negativerfahrung gewesen ist und ich bin froh, diese Menschen nie wieder in meinem Leben sehen zu müssen, aber im Großen und Ganzen sind das alles feine Leute gewesen und auch wenn es hier und da mal Probleme gab, bin ich nicht dran interessiert, am Ende selbst derjenige zu sein, der auf sein eigenes Vermächtnis pisst. Und wenn ich jetzt über Leute irgendwie
schlecht reden würde, die du in deinem Label hattest, die dein Label verlassen haben oder verlassen wurden durch dich.
Das ist ja, ich finde nicht, dass das so angebracht ist. Aber ich denke, dass die Leute, die unsere Entwicklung beobachten, vor allem die Fans und Konsumenten, die wissen das ja. Die wissen ja, welche Themen erfolgreich gewesen sind, welche Themen dementsprechend nicht so funktioniert haben. Und ich würde gar nicht sagen, dass ich habe keine Ahnung, ob man es Trüffelnase nennen kann. Ich glaube, ein Talent, was ich habe, ist, und ich kann es nicht in Worte fassen, und da liegt auch dieses Talent, weil das ist nichts, was du beschreiben kannst. Wenn ich da hinten hingucke und da würde jemand stehen und diese Person bringt etwas mit, ich kann es nicht erkennen, eine Aura, ein Potenzial, ein irgendwas, wo ich der Meinung bin, dass das auf eine große Bühne gehört, dann sehe ich da was. Und das können nicht alle Menschen. Und ich bin der Meinung, wenn du an jemanden gerätst, der das kann, der Dinge sieht, halt dich an dieser Person fest. Das ist unfassbar wertvoll. Und das sage ich nicht, weil ich jetzt mich unfassbar wertvoll für andere machen will. Ich sage das, weil genau das bei mir gefehlt hat. Ich habe auch jung begonnen und ich war auch nicht immer der Schlauste und so. Ich war mega Holzkopf, als ich angefangen habe. Und ich hätte zu der Zeit jemanden gebraucht, der ein paar Jahre älter ist, der ein Ticken reifer ist, der mich als Artist, als Produkt sieht und mir sagt, Brudi, da lang. Ey, du hast gerade Scheuklappen auf. Du bist ein bisschen jünger. Du denkst das Ding nicht zu Ende. Da lang, hier lang. Und das kann ich für viele junge Leute sein und für die Künstler, die bei mir unter Vertrag sind. Und es gibt Leute, die das in Anspruch nehmen. Das sind auch meistens die am weitesten kommen. Und es gibt Leute, die ein riesiges Ego-Problem damit haben, das wirklich vollumfänglich in Anspruch zu nehmen. Und dann fängt es an, wie ein Battle auszusehen, in dem ich darum kämpfe, die Menschen dazu zu zwingen, glücklich zu werden. Und das möchte ich nicht. Wenn jemand seinem eigenen Glück irgendwie im Weg steht, probierst es einmal, du probierst es zweimal und beim dritten Mal sagst du, okay, Bro, du musst den Weg so gehen, wie du ihn für richtig hältst. Weil wenn ich jetzt mit dir darum kämpfe, dass du dich auf meine Entscheidungen einlässt und es dann trotzdem nicht funktioniert, was immer sein kann, dann wirst du mit dem Rest deines Lebens mit dem Finger auf mich zeigen. Also bitte, geh deinen Weg. Aber ne, wenn du deinen Weg gehst und deine eigenen Entscheidungen verantworten möchtest, dann musst du leider Gottes damit leben, dass ich in dein Video, in das ich sonst 15.000 reingesteckt hätte, jetzt vielleicht nur 5 investiere, weil das sind nicht meine Entscheidungen. Ich kann nicht für Entscheidungen, die ich nicht selber getroffen habe, denselben Glauben und Belief reinstecken.
Ich kenne das von anderen Menschen. Also ich habe das jetzt nicht in musikalischer Form wie du, aber ich kenne das von Menschen, wenn ich sie kennenlerne, treffe und ich spüre ihre Energie, Aura, Auftreten. Das ist so eine Mischung aus vielen Komponenten, wie sie sich geben. Es gibt ja auch Menschen, die kommen in den Raum rein und du merkst so, die sind da. Ne? So. Und mit denen kann man was anfangen. Und dann stehen sie sich aber oftmals selber im Weg. Also das, was du gerade gesagt hast mit dem Thema Ego. Wie oft ich das in der Vergangenheit hatte, dass ich jemanden gesehen habe und ich reg mich selber mehr auf als die Person, die versteht das nicht, wenn ich sage, Digga, krieg doch deinen Arsch hoch, Alter. Du hast so viel von oben schon bekommen.
Aber weißt du, woran das liegt? Guck mal, jetzt hast du den perfekten Punkt gebracht. Oder ich bin genau dieser Typ, den du gerade beschreibst. Ich habe wirklich Diskussionen und Momente mit Künstlern gehabt, wo du kannst dir vorstellen, bildlich, auch Beispiel, den ich schon 100-mal gebracht habe, die Leute, die diesen Podcast jetzt sehen und andere Podcasts von mir kennen, werden sagen, Alter, PA, hör auf, diesen Vergleich jedes Mal zu bringen, weil ich den schon 100-mal gebracht habe. Aber du musst dir vorstellen, ich stehe mit dem in einem verdammten Fahrstuhl und links sind 3 Knöpfe, die du drücken kannst, die uns auf den Mond katapultieren, ja? Und auf der anderen Seite gibt's 3 Knöpfe, die du drücken kannst, die uns in den Keller katapultieren. Ja, und ich sag, Brody, wir drücken jetzt diese 3 Knöpfe und
wir gehen hoch.
Und dann haut er meine Hand weg und
drückt runter.
Drückt auf Keller die ganze Zeit. Und das Ding ist, ich habe mich auch oft gefragt, vor allem habe ich mich irgendwann gefragt, und das ist etwas, wo wir an uns selbst arbeiten müssen. Warum triggert mich das emotional mehr als ihn? Es geht hier um ihn. Am Ende, wenn der Typ macht, was ich ihm sage, wird er davon am meisten kosten.
Genau.
Warum stört es mich mehr als ihn, dass er das nicht macht? Und ich habe es irgendwann verstanden. Du hast gerade was sehr Schönes gesagt, ja, hast von da oben so viel bekommen. Ja, ja, Leute, die von da oben viel bekommen, die immer gut aussahen, die von vornherein mit
wo der... Wo Türen sich so gefühlt mit, so ja, einfach so mit der, öffnen, ohne so, dein Zutun.
Die sehen gut aus, wurden mit der Idealgröße gesegnet als Mann, haben immer irgendwie... die haben einfach alles immer bekommen. Die mussten sich nie anstrengen, um Mädels kennenzulernen. Die mussten sich nie anstrengen, um beliebt zu sein in der Schule. Ja. Die mussten sich nie anstrengen, um auf der Party cool zu sein. Ja, die mussten sich nie in ihrem Leben eigentlich anstrengen, um die Credits zu bekommen, die man sich so wünscht, um das Gefühl von Anerkennung zu erlangen. Und das macht faul. Das macht einfach faul.
Warum denn auch die extra Meile gehen dann?
Der Typ musste noch nie in seinem Leben ein Macher sein. Aber Kollege, das hat in deiner Jugend vielleicht ausgereicht. Jetzt sind wir auf dem Weg, erwachsene Männer zu werden. Und ich sage dir, in 10, 15 Jahren, wenn du kein Geld hast, wenn du keinen Besitz hast, wenn du nicht mit beiden Beinen im Leben stehst, wenn du kein Macher bist, wird kein Mensch sich mehr dafür interessieren, dass du 1,90 groß bist, dass du gut aussiehst, dass du dich fresh kleiden kannst. Du bist dann einfach nur ein Penner. Verstehst du das?
Ein fauler alter Sack.
Ja. Und das rallen diese Leute nicht. Und deswegen bin ich manchmal froh darüber, dass ich mir alles erhasseln musste. Verstehst du? Ne, ich war nie der Beliebteste. Ich bin nicht aus dem Ei geschlüpft und sah aus wie Enrique Iglesias. Ja? Gott hat mich auch nicht mit 1,90 gesegnet. Aber dafür musste ich mich immer anstrengen. Ich musste mir meinen Respekt immer erkämpfen. Und das hat mich zu einem Macher gemacht. Wenn du für nichts in deinem Leben kämpfen musstest, ist das vielleicht irgendwo beneidenswert, dass du nie für irgendwas kämpfen musstest, aber du läufst auch Gefahr, ein Lappen zu werden. Wenn es dann am Ende wirklich darum geht, etwas hinzukriegen. Und ich habe es teilweise mit Leuten zu tun gehabt, die aussahen wie Topmodels, aber wenn du denen gesagt hast, Bro, du hast um 13 Uhr einen Termin bei der Bank, geh mal ein Konto eröffnen, totale Überforderung.
Dann ist er um 14 Uhr immer noch nicht da.
Er ist gar nicht da, er geht gar nicht dahin.
Oder, ja, genau.
Er eröffnet das Konto gar nicht.
Ja, also... Du beschreibst es perfekt, weil bei mir war es ja genauso. Ich war nicht der Hübscheste, ich war nicht der Reichste, im Gegenteil. Ich habe im Plattenbau gelebt, oben 10. Stock, ja, in einem hässlichen Stadtteil von Stuttgart. Gar nichts gab es von zu Hause. Ja, ich war nicht beliebt. Im Gegenteil, ich war auch das schwarze Schaf der Familie, ja, so der einzige Hauptschüler. Alle hier mit Gymnasium studieren, dies, das. Der Tommy so, okay, hier, keine Ahnung, schwarz. Und dann musstest du dir das, genau das, was du beschrieben hast, alles erkämpfen. Also nicht so, ich bin so durchgewandert und auf Rosenblättern gelaufen, so, sondern es war eine Scheiße nach der nächsten, die Ärmel noch weiter hochkrempeln, noch tiefer in die Scheiße reinlangen. Und dann irgendwann kommst du so an diesen Punkt, wo dann die Leute sagen, ja, der hat bestimmt nur Glück gehabt, ja. Wo ich sag so, Digga, halt's Maul, Alter, von welchem Glück redest du? Welches Glück denn? Von den schlaflosen Nächten, die ich hatte die letzten Jahre und Jahrzehnte? Von den Stunden, wo du im Freibad gechillt hast, während ich hier im Büro saß und geschwitzt habe und keine Ahnung und irgendwelche Besichtigungen durchgeführt habe oder was weiß ich, irgendwelche Bankgespräche geführt habe. Von welchem Glück reden wir denn? Ja. Und dann sehe ich dann eben diese Menschen, wie wir es gerade hatten, wo ich sage, ey, Junge, du bist von Gott gesegnet. Ja, du hast so viele Dinge, die du mitbringst. Dir fehlen noch 5%. Du hast 95%, bringst du schon mit, Alter, du bist fertig, du bist ein fast fertiges Produkt. Wir machen jetzt doch den Feinschliff, wir machen aus einem Diamanten einen Brillanten und dann ist fertig. Nein, der macht aus den 95, macht der 70 auf einmal. Ne? Genau dieser Punkt, von dem du gesprochen hast, von diesen Knöpfen nach oben, drückt er die Knöpfe nach unten und ich stehe einfach, ich bin fassungslos.
Und es macht mich krank. Und deswegen habe ich mich irgendwann mal angefangen, damit auseinanderzusetzen. Ey, Bro, du kannst diese Leute nicht ändern, du musst das aber in dir ändern. Das darf dir nicht so nah gehen.
Du musst dich selber ändern.
Ja. Das darf dir nicht so nah gehen. Alter, wenn der den scheiß Knopf für den Keller drückt, dann soll er halt den Keller fahren. Steig aus und nimm du den nächsten Aufzug und fahr wieder hoch. Was willst du machen, Alter? Aber das wirklich, das hat mich richtig, ich kann das nicht begreifen, aber weißt du, woher das auch kommt? Ich bin ja selber Künstler. Und mir ist das nicht alles einfach so vor die Füße gefallen. Verstehst du?
Ja, du hast ja schon vorhin gesagt, eingangs, dass keiner nicht geglaubt hat, du hast genau. Aus dem Kinderzimmer raus angefangen.
Und ich denke mir einfach nur, Alter, wenn ich in seiner Lage gewesen wäre und diese Möglichkeit gerade vor mir liegen würde, was würde ich damit machen? Wie würde ich damit umgehen? Ich würde das pflegen wie ein Baby. Ja? Aber okay, der Typ ist nicht ich, das ist dann halt einfach so. Was willst du machen? Das ist dann halt einfach so. Ich muss eher daran arbeiten, dass es mich nicht mehr triggert.
Ja. Jetzt ist es ja krass, du bist ja noch einer so ein bisschen von der alten Riege, was Rap angeht. Jetzt ist ja in den letzten Jahren, Jahrzehnten viel passiert.
Ja.
Keine Ahnung, ob ich jetzt sagen soll, gut oder schlecht. Also es gibt zumindest keine Platten mehr. Ja. Wir reden jetzt
Platten von kommen ja jetzt gerade wieder zurück, sogar ehrlich gesagt.
Ja?
Vinyl. Ja, Vinyl ist jetzt de facto. Also wenn du jetzt in einem Mediamarkt dahin gehst, wo damals die CDs standen, ist der Vinylregal wieder breiter. Also CDs siehst du kaum noch. Vinylregal wird immer wieder breiter. Weil das für Sammler wieder ein interessantes Asset zum Anfassen ist. Keiner nutzt
die
es.
Leute, um die Leute wollen wieder Haptik. Ja, okay. Ja,
keiner nutzt es, um es wirklich zu hören. Alle hören auf ihrem Handy, Spotify, dies, das. Aber wenn du jemanden richtig magst, das ist dann so das Sammlerstück. Ergibt aber auch Sinn, weil CD, was bringt das noch? Dieses kleine Ding, was mittlerweile...
Nee, sieht doch nicht geil aus. Also ich finde so eine Platte, Vinyl, sieht einfach fett aus.
Wenn es jetzt wirklich nur darum geht, dass du was Optisches zum Anfassen hast, abspielen tust du es ja auf beiden Medien nicht mehr.
Nein.
Ist die Platte doch das viel geilere Ding. Weißt
du? Wie hast du es geschafft, der von einer Zeit kommt, wo es noch Platten gab, keinen dieser Trends zu verschlafen und immer am Ball zu bleiben? Weil heute, wenn ich mir Rap-Kollegen von dir angucke, also gefühlt, die meisten Rapper sind mehr Streamer als Rapper geworden. Ich sehe die mehr auf Twitch rumhängen und irgendwie auf TikTok und keine Ahnung, anstatt das zu machen oder diese Kunst zu verfolgen, von der du vorhin gesprochen hast, mit der sie ja mal angefangen haben. So, jetzt hast du angefangen, da gab es Platten, dann gab es irgendwann die illegalen Download-Portale, Napster und Co., wie die nicht alle hießen, vielleicht noch zu der Zeit. Und irgendwann ist das ja alles geschiftet und dann kam iTunes, dann kam irgendwann Spotify und du bist aber immer da geblieben. Also du warst gefühlt nie weg. Ob du jetzt selber mit deinem Label, deine Künstler, wie hast du es geschafft, irgendwie immer am Start zu sein und nie irgendwie zu sehen, dass ein Trend an dir vorbeifliegt?
Kontinuität. Man muss auch immer sagen, dass ich immer im gesunden Mittelfeld agiert habe. Ich war nie so Champions League-Gewinner. Weil wenn du diese Fallhöhe hast und mit diesem Riesenhype unterwegs bist, dann ist der Downfall natürlich auch prägnanter und auch viele Leute sehen sich ihn herbei und der Druck ist einfach die ganze Zeit viel krasser. Und ich bin immer auf so einer gesunden Range gewesen und habe mir eigentlich ein langfristiges, beständiges Ding aufgebaut. Und ja, dadurch, dass ich immer gemacht habe, eigentlich fast jedes Jahr ein Album released habe und aktiv geblieben bin. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass ich Trends übernommen habe, aber auch immer probiert habe, den neuen Zeitgeist zu verstehen und mich nicht unbedingt zu verschließen. Ja, dann auch zur richtigen Zeit junge Leute in mein Umfeld geholt habe, denen ich wiederum Wege zu großen Karrieren irgendwie geebnet hat, von denen ich dann aber auch wieder lernen konnte, weil die eine gewisse Frische gebracht haben, ein gewisses Verständnis für neue Sachen. Ich habe mich up to date gehalten, sage ich mal, und bin, habe darauf geachtet, irgendwie immer präsent zu bleiben. Twitch ist so ein Ding, wenn man jetzt mal Kianush rausnimmt, und das sage ich nicht, weil das mein Homie oder Brother ist, sondern weil ich wirklich weiß, dass Kianush der erste Rapper in Deutschland war, der Twitch, sich einen Account auf Twitch gemacht hat. Der hat mir schon von Twitch erzählt, wo ich ihm gesagt habe, was ist das, was für Twitch? Also Kianush war schon immer so auf alternativen Plattformen unterwegs und wollte immer was anderes machen, irgendwie auch neben der Mucke. Wenn du ihn jetzt mal wegnimmst, aber auch er hat jetzt in den letzten Jahren, hat ihm dieses Ding irgendwie vereinnahmt und er hat nicht mehr viel Musik gemacht. Aber ist zuletzt auch nicht unerfolgreich gewesen. Aber ansonsten kannst du dir sicher sein, jeden Rapper, den du siehst, der hauptsächlich bei Twitch sitzt, sitzt hauptsächlich bei Twitch, weil er sich entweder dafür entschieden hat, mit Musik aufzuhören, oder weil seine Musik einfach nicht läuft. Ganz einfach. Du siehst keinen erfolgreichen Künstler, der am Performen ist und parallel auf Twitch sitzt. Siehst du nicht.
Habe ich jetzt auch mehrfach also beobachtet und mich gefragt, so, was ist das Ding? Also da gibt es ja so der ein oder andere
Rapper.
Geh mal die
10 größten Leute durch, die gerade wirklich in Deutschland zünden und big sind. Wir brauchen keine Namen zu erwähnen, die wird schnell auffallen, von denen sitzt keiner bei Twitch. Kein einziger von denen sitzt bei Twitch.
Weil die keine Zeit haben für so einen Scheiß, oder?
Nee, weil die haben ihre Präsenz durch andere Sachen.
Mit ihrer Musik?
Ja, die sind mit ihrer Musik genug Präsenz, die sind auf allen Plattformen genug Präsenz, und ich sage, ich will das jetzt auch nicht auf alle runtermünzen, aber 2, 3 dieser Rapper, die du auf Twitch siehst, wären die so Präsenz wie die, würden die niemals sich vor diesen PC setzen. Niemals. Ganz klar. Aber haben auch nicht die Schneise, um dazu zu stehen, dass es einfach nicht mehr läuft und man deswegen alternative Dinge macht.
Fertig aus. Ja, ich hatte ja auch, also das erste Mal Berührungspunkte, oder ich hatte vor, ja jetzt im August werden 2 Jahre, hatte ich einen Shitstorm, einen medialen.
Ehrlich?
Ja, ja.
Weshalb?
Immobilien.
Ehrlich,
ja. Ja, ich hätte die falschen Menschen mit mir gezogen auf dem Weg nach oben. Wie es halt so ist, kennst du ja viel besser als ich, dass auf dem Weg nach oben sich eher die Kakerlaken an dich dran heften als die richtigen,
ja,
und sich an deinem Erfolg hochziehen wollen. Und ich wurde schnell betriebsblind. Also ich habe gewisse Dinge nicht gesehen, ja, bis sie dann zum Vorschein kamen. Und dann hatte ich einen Influencer-Kollegen hier aus Hamburg, der sich dann zur Lebensaufgabe gemacht hat, irgendwie das alles aufzudecken. Ja, der hat dann den Columbo gespielt und hat dann die Presse mit reingenommen, und da gab es ein riesen Thema. Und dann hat sich ein abgehalfterter Rapper hier aus Stuttgart, ne, mit Glatze und Vollbart, hat er dann angefangen, Videos gegen mich zu machen, wo ich dachte so, hä, was passiert gerade, Alter? Also da sitzt ein Rapper. Und er macht Videos gegen mich, wo er auf das Thema Immobilien eingeht. Und ich war irgendwie irritiert und fassungslos zugleich, weil ich dachte so, woher nimmst du die Expertise? Also seit wann bist du Immobilienprofi geworden? Weil das ist ja wie, wenn ich jetzt hergehe, du machst jetzt ein Musikvideo, ja, und ich mache ein Reaction-Video darauf, wo ich jetzt deine Lines von mir aus kritisiere und sag, ey, boah, das, was PS Sports gemacht hat, ist scheiße, deswegen bla bla. Und du guckst dir so und denkst so, wer ist der Typ, Alter? Woher nimmt sie sich das Recht raus? Guckst dir mein Content an und siehst so, ich habe rein gar nichts mit Musik zu tun. Und auf einmal, weil du natürlich merkst, ja, da ist sie wieder die Welle, auf der man mitreiten kann, um sich wieder ein paar Klicks zu ergaunern, macht der 1, 2, 3, und da kommt auf einmal noch ein anderer. Ja, so kommt dann um die Ecke geschossen. Der Bruder von dem, der nur bei Twitch rumhängt, ja, macht dann auch Videos, die ich so, wo kommst du denn auf einmal her? Und dann merkst du, okay, die haben eine Verbindung zueinander. Fängt er dann auch an, so, ja, der Keller von der Immobilie war so und der hätte so gemacht. Und ich so, hä, was ist da los?
Voll geil, ne, wenn du in einem scheiß Licht stehst und dann Leute anfangen, sich so
zu echauffieren.
So in moralische Instanz, also sich so moralisch zu zeigen, als ob die gerade Aktionismus oder Aktivismus betreiben. Und das funktioniert auch voll, weil sie auf den eindreschen, der gerade am Boden liegt. Aber du weißt ganz genau, er macht es nur, weil er weiß, dass die Cloud gerade funktioniert.
Ey, das
da ist gar kein idealer Gedanke, also, oder idealistischer Gedanke hinter. Ne? Das macht einen wahnsinnig.
Wirklich. Ich sag dir ganz ehrlich, was ich in den letzten 6 Jahren, wo ich jetzt in der Öffentlichkeit stehe, gemerkt habe, ist ja wirklich, wie abgrundtief schlecht Menschen sind, wirklich. Also wir sprechen ja von Social Media, für mich ist das weitestgehend an Social Media, was da draußen passiert, wirklich. Das hat nichts mit sozialen Medien zu tun oder mit irgendeiner Form von sozialem Verhalten, vernünftigem Verhalten Menschen gegenüber.
Ich habe letztens auch in unserem Podcast, sorry, wenn ich dir ins Wort falle, da haben wir genau über dieses Thema geredet und da habe ich gesagt, weil wir reden immer darüber, ja, das ist ja nur Internet, das darf man nicht ernst nehmen, das ist nur Internet. Dann habe ich irgendwann mal zu meinem Kollegen gesagt, aber warte mal, ist das nur Internet oder ist das die Wahrheit? Weil am Ende des Tages diese ganze dreckige Scheiße, die in den Kommentarfeldern fabriziert wird, die teilweise wirklich ins Unmenschliche gehen, da wird ja wirklich Ragebait betrieben und da werden Sachen gesagt, die teilweise schockierend sind.
Du bist auf Blut beleidigt.
Das ist ja nicht mal das. Es gibt auch teilweise, gibt es mittlerweile bei TikTok, du siehst wirklich traurige, verstörende Meldungen zu unfassbaren Dingen, die auf der Welt passieren und dann siehst du Menschen darunter, die extra was Verletzendes dazu kommentieren und es ist völlig wahnsinnig. So, ne? Und dann sage ich zu meinem Kollegen, Bro, das ist ja kein Bot, der das kommentiert.
Da sitzt ja ein Mensch
hinter einem Handy. Da ist ein Mensch, der das tippt. Das heißt, was ist jetzt echt? Wenn ich diesen Menschen morgen auf der Straße treffe und der nett ist und nicht die Eier hat, das zu sagen, aber das in seinem Herzen trägt und es am Ende in seine Tastatur tippt, was ist jetzt echt? Klar, okay, er sagt es nicht vor mir. Das heißt, ich werde im wahren Leben nicht damit konfrontiert. Aber dass er tief in seinem Inneren so ist, das ist die Realität. Das ist nicht nur im Internet.
Das ist sein Wesen. Also das ist sein Wesen. Da ist ja irgendwas drin. Und was?
Und wie viele gibt es jetzt davon? Unfassbar viele anscheinend.
Unfassbar. Alter, guck mal, du kommst ja aus dem Iran. Ne? Ja. Bei euch ist ja gerade auch eine sehr, sehr angespannte Situation. Ja. So.
Sehr schwieriges Thema auch.
Sehr schwieriges Thema. Kurz vor, und ich bin grundsätzlich ein Typ, das war schon immer so, es war mir dann egal, ob ich mir dann irgendein Geschäft damit kaputt mache, dies, das. Ich habe gesagt, guck mal, wenn Gott mir eine Stimme gegeben hat, die gehört wird, in Form dessen, dass mir sehr, sehr viele Menschen folgen, dass meine Videos sehr, sehr viele Aufrufe haben, warum soll ich das sagen, was nur politisch korrekt ist, wenn draußen fast alles inkorrekt ist, was passiert? Ich bin doch ein Mensch, ja. Wenn Gott gewollt hätte, dass ich jedem gefallen, dann wäre ich ein Zäpfchen geworden, ja. Und nicht eine Person, die einen Mund hat, ein Hirn und Augen, weil ich bin genauso wie du. Ich bin auch jemand, ich sehe alles, aber ich sag nicht immer was. Bis der Moment kommt, wo mein Kragen platzt und dann spitte ich zwar keine Rhymes, aber ich mach dann lyrisch, kann ich dich so kaputt machen, weil ich dann auch weiß, wo ich dich treffen muss, in welchen Punkten. Und bevor ich meinen Shitstorm hatte, witzigerweise, habe ich 2 Monate vorher ein Video zum Palästina-Thema gemacht. Ja, und das war aber noch verhältnismäßig sehr neutral. Da ging es um ein Kind, das saß da, wurde interviewt und dann ist so ein Kampfjet vorbeigeflogen und das Kind war so traumatisiert von diesem Geräusch, dass es aufgestanden ist, sich versteckt hat hinter diesem Balken und geweint hat. So, jetzt bin ich selber Familienvater, okay? Ich habe 2 Kinder, ich sehe das und stelle mir vor, das ist mein Sohn in dem Moment. Ich spreche als Vater in dem Moment, sage, hey, die Story oder die Message war eigentlich, im Krieg gibt es keine Gewinner. Egal welche Seite, beide Seiten verlieren. Da, wo Zivilisten, unschuldige Menschen sterben, völlig gleichgültig, wo auf diesem Planeten, es ist ein Verlust. Und das war die Message im Prinzip. Ich habe einen Nachrichtenhagel bekommen, also diese Videos, keine Ahnung, Instagram 3 Millionen Aufrufe, TikTok 4 Millionen Aufrufe. Die Leute haben mir gesagt, hey, ich glaube, du hast dir damit dein eigenes Grab geschaufelt. Mark my words. Sehr, sehr oft kamen die zu mir um die Ecke und haben gesagt, du hättest dieses Video nicht machen sollen.
Alter, ich hätte gerne für dich geantwortet auf jeden Einzelnen, der dir da geschrieben hat.
Ja, ich sehe das. Ich sehe das. Ich habe jemanden, den ich kenne. Ich kenne einige Palästinenser. Ich kenne auch viele Iraner, ja. Und die zeigen mir, hey, guck mal, das ist mein Familienmitglied. Der liegt da auf diese Metallbritsche, Alter, ja. Das Kind, das nur noch Haut und Knochen ist, so.
Soll ich dir was sagen? Diese politisch Korrekten, das werden am Ende die Verlierer sein. Mark my words. Ja, ich sag dir das. Weißt du warum? Weil es passiert gerade ein kollektives Umdenken innerhalb der Gesellschaft. Und genau diese Zäpfchen, diese Menschen, die in Wirklichkeit Zäpfchen sind, es bringt nichts mehr. Die Leute haben keinen Bock mehr, angelogen zu werden. Die Leute haben keinen Bock mehr auf glattgebügelte Scheiße. Die Leute haben auch keinen Bock mehr auf verheuchelte Scheiße. Und all diese Leute, die immer noch mit der Wahrheit hinterm Berg halten und darauf achten, wie sie was sagen, werden der gesellschaftliche Müll in ein paar Jahren sein. Wirklich. Weil keiner mehr Bock drauf hat. Es hat keiner mehr Bock drauf. Ganz einfach. Es ist, ich kann dich sehr gut nachempfinden, was gerade wenn man Vater ist, gerade wenn man kleine Kinder vor sich rumtouren hat. Und das ist dann auch, ich will jetzt nicht, das ist dann natürlich, das kommt dann auch aus dem eigenen Ego heraus, verbindet man solche Bilder, wenn man sie sieht, immer ganz schnell mit den eigenen Kindern. Ne? Ich weiß noch, als dieser Anschlag in Aschaffenburg passiert ist, wo dieses zweijährige Kind im Kinderwagen abgestochen wurde von einem Wahnsinnigen. Boah, das ist mir so nah gegangen. Das ist mir so krass nah gegangen. Man sieht jeden Tag, wie Kindern überall auf der Welt was passiert. Aber diese Sache, irgendwie ein paar hundert Kilometer entfernt, das war in der Zeit, war mein Sohn genau in dem gleichen Alter. Und das hat mich so emotionalisiert, dass ich so, ich dachte mir, Alter, du willst dein Kind nächstes Jahr selber ins Kindergarten bringen. Und was ist das? Was geht ab? So, ne? Und ich verstehe das. Und wenn du dann einfach emotional wirst und was zu sagen hast, machen die Leute daraus politische Debatten, obwohl du eigentlich nur auf der menschlichen Ebene irgendwie deine Gefühle expressen wolltest, die du in dem Moment hattest, wo du das gesehen hast. Und ich kann mir das selber nicht angucken. Das Problem ist einfach nur, und das kriege ich immer mehr mit, es entstehen gesellschaftlich einfach nur noch Extreme. Es gibt nur noch Schubladen. Und die Menschen, die irgendwie sich in der Mitte befinden, die keine, sage ich mal, zu kategorisierende Position einnehmen, die sind einfach eigentlich die gearschtesten von allen. Weil wenn du auf einer extremen Seite bist, dann hast du auch ganz viele Extremisten, die dir zujubeln. Aber wenn du dich in der Mitte befindest, dann nimmst du Gutes von beiden Seiten, aber kritisierst auch Teile von beiden Seiten und dann hast du niemanden auf deiner Seite. So, ne? Und ich finde das ganz, ganz gefährlich, wo die Gesellschaft sich hinentwickelt. Und wenn du jetzt zum Beispiel diese globalen Probleme siehst, das ist ja irgendwie westlicher Imperialismus gegen Islamismus, Terrorismus. Also so wird das geframed, gelabelt in der Öffentlichkeit. Ne? Und das Problem ist, dass beide Seiten genau gleich sind. Beide sind gleich. Weißt du, was beide machen? Beide relativieren einfach das Leid des jeweils anderen. Wenn du von den westlichen Imperialisten ausgehst, wenn es um Gaza geht, sagen die einfach, das stimmt alles gar nicht, was ihr da seht. Das ist einfach eine Lüge. Das stimmt nicht. Das ist Paliwood. Das ist alles Hamas-Propaganda. Und wenn du jetzt beispielsweise mit regimebefürwortenden Iranern sprichst und denen sagst, ey, am 8. 9. Januar dieses Jahr, Alter, die haben tausende von Leuten da auf den Straßen getötet, Unschuldige, dann sagen die, das ist Israel-Propaganda. Das ist doch alles nur Propaganda. Das waren alles Mossad-Agenten. Da wurde kein einziger Jugendlicher hingerichtet. Das ist alles Lüge.
Mann, und da gibt es ja so viele Videos, die auf den sozialen Medien kursieren.
Ja, ist ja, aber worauf ich hinaus will, ich will gar nicht auf irgendeine spezifische Sache ein. Ich sage, es ist dasselbe. Die eine Seite relativiert das Leid des anderen, um sich auf seiner Seite wohlfühlen zu können. Verstehst du? Weil wenn jede Seite einfach für sich selbst reflektiert, ey, den Leuten, denen ich folge, die haben auch Dreck am Stecken, die machen auch nicht alles richtig. Keiner hat hier die Wahrheit gepachtet. Wir sind alles Menschen, Alter, ja? Dann keine Ahnung, was da verloren geht, aber die Leute können sich dann, die fühlen sich dann in ihrer Identifikation mit diesem Thema nicht mehr so wohl, wenn sie einsehen müssen, dass das auch auf ihrer Seite nicht alles mit rechten Dingen zuläuft. Und deswegen wird dann einfach das Leid der Gegenseite relativiert. Das ist einfach eine Lüge. Propagandastempel draufgesetzt und es ist nicht passiert. Fertig. Und das ist auf beiden Seiten gleich. Und ich kann nichts damit anfangen, weil wie du schon gerade gesagt hast, Unrecht ist Unrecht. Ein Zivilist, der getötet wird, ist ein Zivilist, der getötet wird. Und das ist überall auf der Welt ein Verlust.
Das kann man auch nicht relativieren. Also du kannst mir nicht sagen, dass man das in irgendeiner Form relativieren kann. Das geht nicht. Das geht faktisch nicht. Also du kannst nicht relativieren und sagen, es ist Recht, einen unschuldigen Menschen zu töten.
Ja, die Menschen, die vom westlichen Imperialismus unterdrückt sind, die sind dann irgendwann so abgekühlt und abgestumpft, dass sie sagen, ja, wenn von denen auch ein paar Zivilisten sterben, ja, ist schade, aber habe ich jetzt auch nicht mehr viel Empathie mit. Ne? Und die Imperialisten sagen, das sind eh alles böse
Terroristen
und Terroristen.
Ja, die muss man alle töten.
Wenn von denen
diesen kleinen Jungen, potenzieller Terrorist.
Ja, der wird wahrscheinlich sowieso so wie sein Vater oder sonst was, wenn von denen ein paar Zivilisten sterben, ist auch nicht so schlimm. Beide Seiten keine Empathie für die jeweils andere. Aber am Ende des Tages, ich finde, Zivilisten sind überall gleich. Weißt du? Und das Problem für mich ist, ich finde diese Gedankenstränge, die ich habe, gar nicht so schwierig. Das ist doch nichts, was abwegig ist. Das ist doch auch keine Raketenphysik. Du musst auch kein Wissenschaftler sein. Du musst auch kein besonders guter Mensch sein, um zu diesen Schlüssen zu kommen. Und trotzdem merke ich jeden Tag immer wieder, wie schwierig es für manche Menschen ist. Weißt du, was das Ding ist? Identifikation. Menschen werden sozialisiert, glauben an eine Art Grundbaum, den sie in ihrem Kopf verankert haben. Und wenn du anfängst, an diesem Grundbaum zu rütteln, ist das für sie schlimmer, wie wenn du deren Mutter beleidigst. wenn sie von ihren Eltern oder ihren Großeltern etwas in die Wiege gelegt bekommen haben und sich vielleicht irgendwann mal damit auseinandersetzen müssen, dass das vielleicht nicht ganz so richtig ist. Was aber nicht schlimm ist, weil ich finde, wenn eine Gesellschaft funktioniert so, unsere Eltern haben uns großgezogen, haben uns alles beigebracht, dann sind wir irgendwann älter geworden, in einer neuen Gesellschaft sozialisiert. Vielleicht gibt es das ein oder andere, was du deinen Eltern beibringen kannst. Vielleicht kannst du jetzt zu deinem Vater gehen und sagen, ey, manche Dinge sieht man heutzutage nicht mehr so. Und das können viele nicht. Und deswegen
Ego.
Bleiben sie in etwas drinne stecken, was eigentlich schon völlig überholt und veraltet ist.
Ego, auch ein ganz großes Problem. Ego, Ego, Ego. Du siehst es permanent, jeden Tag, im großen und im kleinen Stil. Egal, ob das jetzt oben in der Politik ist, irgendwelche Machthaber, die auf der Welt unterwegs sind, oder wir zwischen uns Menschen. Was ich immer krasser merke, umso zugespitzter die Situation ist, wir stecken ja auch in Deutschland, ist jetzt ja kein Geheimnis, in der wirtschaftlich abgefuckten Lage so. Und die Menschen, guck mal, früher war es so, meine Jungs, ich gehe zum Daimler, an Wand, ich bin safe für mein Leben, ja, ich bis zur Rente, Porsche, Bosch, so diese typischen großen Firmen hier in Stuttgart, die ansässig sind, wo sie gesagt haben, wenn ich dort bin, ich bis zu meiner Rente, ich bin gesaved, ich muss mir keine, diese Jobs, diese vermeintlich sicheren, die gibt es nicht mehr. Wir haben in den letzten Monaten, Jahren beobachtet, Streichungen hier, Streichungen da, Streichungen dort. Jetzt siehst du, was hier Kürzungen, hier Krankenkasse da. Du merkst, die Lage wird immer zugespitzter hier bei uns und die Leute werden ungemütlicher. Und dann kommen, ich sag jetzt mal so, ich sag immer so, also, in zugespitzten, in heiklen Situationen zeigt sich dein wahres Gesicht, wie du reagierst. Und du siehst, wie unempathisch wir schon miteinander im täglichen Umgang sind. Das reicht doch schon, wenn du im Supermarkt bist, an der Tankstelle bist oder egal wo, oder im Verkehr, was wir miteinander machen.
Ja, und die Fronten verhärten immer mehr.
Immer mehr.
Warum? Weil die eine Seite die andere Seite immer weiter radikalisiert. Du kannst in jedes Thema.
Und ich will dich auch nicht verstehen. Ich will dich nicht verstehen. Ich habe auch kein. Ich will dich gar nicht verstehen. So, du bist dieser Meinung. Nein, deine Meinung ist falsch. Meine Meinung ist richtig.
Ja. Und dadurch entstehen immer mehr Extreme. Ne? Und du kannst das auf jedes Thema anwenden. Ob das, was wir jetzt gerade besprochen haben, der globale Konflikt, der auf der Welt existiert, geh ins Thema Feminismus rein, Mann und Frau, gesellschaftliche Dynamik zwischen Mann und Frau. Egal auf was du gehst. Das Problem ist ja folgendes. Es ist irgendwann vor ein paar Jahren, mit Corona habe ich auch irgendwie das Gefühl, dieser Zeitgeist entstanden, dass die Leute woke sein wollten. Awareness, bewusst, ja. Mhm. Was grundsätzlich nichts Schlechtes ist. Woke, wachsam zu sein, Bewusstsein für verschiedene Themen zu schaffen, sich auch weiterzuentwickeln, sein Wording anzupassen, gewisse Dinge aus dem Sprachgebrauch, das ist alles nichts Schlimmes, da brichst du dir keinen Zacken aus der Krone, einfach darauf zu achten, weniger Menschen zu verletzen oder was weiß ich was, das ist gar kein Problem. Das Problem fängt da an, wo so ein allgemeiner Anspruch entsteht, dass jeder Mensch diesem Wertegefüge gerecht werden muss, als ob sich jeder Mensch verstandsmäßig und geistig auf demselben Niveau bewegen würde. Wir sind Menschen, wir sind ein bisschen schlauer als Tiere. Wir sind nicht perfekt, wir sind gar nicht dafür gemacht, perfekt zu sein. Wir bauen Scheiße, wir machen Fehler, wir reden Bullshit, wir reden unbewusstes Zeug, wir reden Sachen, die uns, wenn die Kamera laufen würde, jeden Tag die gesamte Karriere vor die Wand fahren kann. Das machen wir alle, weil wir Menschen sind. So, und in dem Moment, zum Beispiel ich verstehe jedes Thema irgendwie und ich kann über jedes Thema diskutieren und wenn ich etwas verstehe und es für mich Sinn ergibt, kann ich es nehmen und wenn etwas für mich Schwachsinn ist, egal wie sehr du mir erzählen möchtest, dass es politisch korrekt ist, kann ich sagen, guck mal, Bro, ich finde das ist Schwachsinn und du kannst mich auch jetzt nicht wegcanceln, weil ich kann dir genau erklären, warum das Schwachsinn ist, okay? Und ich stehe dann dazu. Aber es gibt Menschen, und das sage ich auch nicht von oben herab, das ist einfach ein Fakt, es gibt Menschen, die sind vielleicht nicht so gebildet, die sind vielleicht, haben vielleicht nicht die Rhetorik, die haben vielleicht nicht die Denkansätze, die sind vielleicht auf eine Art und Weise sozialisiert, dass sie kilometerweit entfernt davon sind, dort anzukommen, bewusstseinstechnisch. Was machst du jetzt mit diesen Menschen? Was machst du mit denen? Willst du die alle umbringen? Willst du die alle in den Knast stecken? Was willst du jetzt mit diesen Menschen machen? Du drückst denen einen Stempel auf, du gibst ihnen das Gefühl, komm mal, du trittst die ganze Zeit drauf. Der kommentiert was oder der sagt was, der redet was. Das darfst du nicht mehr sagen. Das darfst du nicht mehr. Das darfst du nicht mehr. Oh, wie dumm bist du denn? Redest du noch so oder was? Was bist du denn für ein Typ? Was passiert mit diesen Menschen? Was passiert mit diesen Menschen? Denkst du, dieser Mensch geht nach Hause und sagt, oh, ich muss was lernen. Ich muss besser werden. Der geht nach Hause und sagt, was wollen diese ganzen Hurensöhne von mir? Was wollen die von mir? Warte mal, gibt's irgendeine Society, wo man dagegen ist, gegen diese ganze Scheiße? Ach da sind Leute wie ich zu Hause? Alles klar, jetzt gehe ich dahin. So, und so entstehen immer mehr Extreme. Das ist bei dem Thema Mann und Frau zum Beispiel, ist genau der gleiche, genau die gleiche Dynamik. Du hast Frauen, die für ihre Rechte und alle, ich bin Feminist. Wenn du mich fragst, wenn das, wie ich Feminismus gelernt habe in meinem Leben, ich bin Sohn von einer iranischen Mutter, ja, die aus einem Land gegangen ist, wo man ihr aufzwingen wollte, wie sie zu leben hat. Das ist für mich die per se Definition von Feminismus. Es gibt aber für mich einen Unterschied zwischen diesem Feminismus und diesem White Privileged Feminismus von Frauen, die eigentlich nur Feminismus als Label benutzen, um ihre eigenen Befindlichkeiten verteidigen zu können. Da reicht der Feminismus von freizügig durch die Straße laufen bis OnlyFans-Account. Wenn du die aber dann fragst, was ist mit den Mädels, die 3000 Kilometer entfernt in Gaza zerbombt werden, wollen wir für die auch was machen? Oder für die Frauen, die im Iran getötet werden, wenn sie ihr Kopftuch abziehen oder was weiß ich was machen? Das juckt die gar nicht. Und wenn, das ist für mich, du kannst, also wenn du deine Empathie nur für die Themen sind, die für dich selbst gesellschaftlich relevant sind, hier in Deutschland, aber dich keine Frau, die wirkliches Leid erlebt, außerhalb deines eigenen Radiuses, nicht interessiert, ey, du kannst dir diesen Aktivismus und diesen Aktionismus sonst wohin schieben. Das ist für mich Bullshit, okay? Und wenn dann diese Dynamik im Internet passiert, dass Frauen, und ich sag das wirklich auch nicht urteilend, wo du weißt, deren Engagement ist nur für diese Themen da, anfangen, Männer zu beleidigen und jeder Mann ist ein Täter und hier und da. Und dann hast du auf der anderen Seite Männer, Holzköpfe, die sich davon bedroht fühlen, die fangen dann an, nichts anderes mehr zu machen, als im Internet Jagd auf Frauen zu machen, suchen nur nach einer Frau, die ein schönes Bild postet, um darunter zu kommentieren, dass sie, keine Ahnung was, im Bottrum 300.000 Kilometer auf der Uhr hat oder was weiß ich was, diese ganzen Blödsinnskommentare
sind. Zweite Hand, klar. Ja,
das ist die ganze Zeit nur noch bam, 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 bam. Und beides bauscht sich gegenseitig auf. Diese Männer, die schon, es gibt Männer, die Frauenhass haben. Es gibt Männer, die gefährlich für Frauen sind. Das brauchen wir überhaupt nicht.
Das steht außer Diskussion.
Darüber müssen wir sprechen. Und es ist auch Fakt, dass Frauen immer mehr bedroht sein werden von Männern als umgekehrt. Und das ist gut, dass wir darüber sprechen. Und es ist gut, dass wir Bewusstsein dafür schaffen. Und es ist gut, dass wir uns dahingehend weiterentwickeln. So. Aber wenn das Konstruktive aus diesem ganzen Ding verloren geht, dann wird's einfach ekelhaft. Und es gibt ja Frauen, die ganz klar sagen, hier geht's nicht um Gleichberechtigung. Meine Rap-Kollegin Iki Mel hat zum Beispiel in ihrem Song gerappt, ich will nicht gleich sein, ich will Rache. Okay? Und manchmal habe ich auch das Gefühl, dass es wirklich so ist, es geht nicht darum, dass hier Dinge auf Augenhöhe gehoben werden. Es geht darum zu sagen, ey, die gesellschaftlichen Nachteile, die wir jetzt viele Jahre erlebt haben, die wollen wir jetzt als Vorteil erleben in den nächsten Jahren und dann können wir irgendwann auf gleich gehen. Und da sage ich einfach nur eine Sache und dann bin ich fertig, weil ich habe einen sehr langen Rant gerade, aber es ist sehr wichtig, glaube ich, was ich gerade sagen will. Und das kannst du auf alles anwenden. Das kannst du auch auf Kriegssituationen anwenden, das kannst du auf globale Konflikte anwenden, das kannst du auf alles anwenden. Nelson Mandela war 37 Jahre im Knast, unschuldig und ist aus dem Knast rausgekommen. Und das Erste, was er gesagt hat, ist, ich verzeih euch. Ich will nicht. Ich will nicht, dass meine schwarzen Geschwister jetzt auf die Straße gehen und hier alles in Brand setzen und jeden Weißen angreifen. Was meine ich damit? Ich meine damit, wenn jemand dem Unrecht getan wurde, die Heilung und der Frieden in allem liegt darin, dass derjenige, dem Unrecht getan wurde, an dem Tag, an dem er am Drücker ist, darauf verzichtet, diesen zu tätigen. So kehrt Ruhe ein. Wenn aber jeder immer sagt, ich muss jetzt erstmal mein Recht bekommen, ich muss jetzt erstmal meine Genugtuung und meine Vergeltung bekommen, dann befinden wir uns in einer Spirale, die nie endet. Weil in dieser Zeit, wo du deine Genugtuung bekommst, entsteht auf der anderen Seite wieder ein Nährboden für Hass, ja, und für Unrecht, dass dieser Moment nicht passieren wird, sondern der andere Moment, wo die wieder auf euren Kopf draufsteigen. Und so drehen wir uns für immer im Kreis. Bis irgendwann mal einer, der sich benachteiligt fühlt, seinen Moment der Rache sieht und einfach darauf verzichtet, diese zu nehmen. Das auch, also wende das auf Länder an, nur so kann ein Krieg und ein ewiger Konflikt enden, indem einer bereit ist, aufzuhören.
Das ist ein ganz interessanter Punkt, den du ansprichst, denn ich habe das in der Vergangenheit schon vor allem, also bei einem Comedian ist mir das hängen geblieben. Der war im Podcast, bei zwei Podcast-Kollegen und dann hat er was gedroppt. Und zwei Wochen später erst hat jemand drauf reagiert.
Meinst du Luke Mockridge?
Genau.
Weil die Deutschen.
Ja, Luke Mockridge bei den Deutschen, ja, der wurde so hart weggecancelt, ja, dass, also, er hat so darauf reagiert, dass er sich zurückgezogen hat. Shayan und Nizar, die haben was ganz anderes gemacht, die sind nach vorne gegangen, haben gesagt, erst recht. Jetzt bist du ja selber Künstler. Hast du das Gefühl, dass du von der heutigen Gesellschaft als Künstler einen regelrechten Maulkorb bekommst, was du sagen darfst und was nicht?
Ich bin frei davon. Weil ich auch
nicht. Wie hast du dich frei gemacht?
Ich habe auf den Mainstream einen Fick gegeben. Ich habe auch den Mainstream nie gebraucht, um erfolgreich zu werden. Weißt du, wenn es mir wichtig wäre, den ganzen Tag auf 1 live zu laufen und in RTL um 19 Uhr oder morgens beim Frühstücksfernseher zu sitzen oder bei DSDS in der Jury oder was weiß ich was für ein Scheiß, ja, dann musst du aufpassen. Aber wenn du auf sowas einen Fick gibst, hast du überhaupt gar keine Regeln. Kein Mensch kann mir irgendetwas. Ich habe letztes Jahr Lieder für Palästina gemacht und niemand konnte mir mark my words, deine Karriere ist zu Ende sagen. Weil ich frei bin von sowas. Keiner kann mein Eiern irgendwas. Weil ich aber auf gewisse Dinge einen Fick gebe. Und es gibt Leute, die geben keinen Fick darauf. Die denken, deren Status ist ja auch unmittelbar. Ich bin self-made, ich habe den Leuten gezeigt, ich habe selber geschafft. Und mir ist egal. Mir ist auch egal, ob ich eine Markenkooperation mit Douglas oder was weiß ich wem. Es juckt mich nicht. Ich brauche es nicht. Ich bin nicht mehr abhängig von all dem. Aber Leute, die davon abhängig sind oder die unmittelbares Standing damit verknüpfen, dass die von solchen Marken gesehen werden und hervorgehoben werden und so, die gehören denen halt. Die müssen machen, wie diese Leute wollen.
Wie machst du dich unabhängig davon? Weil ich glaube, es gibt viele da draußen, die würden gerne diesen Status haben, diesen Fuck-You-Status.
Ich habe mich nicht bewusst davon unabhängig gemacht. Ich war ein junger Typ, der einfach nur unvernünftige Scheiße gemacht hat. Deswegen bin ich direkt aus dem Raster gefallen, was diese Sachen angeht. Und dann habe ich gearbeitet mit dem, was ich hatte. Und ich
Long story short. Also es kommen keine weißen Worte jetzt.
Nein, ich habe am Anfang reingeschissen und war dann direkt, was das angeht, natürlich zu. So. Und dann habe ich mit den Möglichkeiten, die ich hatte, noch das Beste für mich rausgeholt. Und wenn du es dann trotzdem schaffst, dann weißt du, okay, ich habe diese Hürde überstanden. Die können mir nichts mehr. Das juckt mich nicht mehr. Ein Kollege, Felix Blume, jetzt Felix Blume, ehemalig Kollege, ist ja auch breitflächig irgendwann
gecancelt worden. Die er und Fahri, die den Echo zerstört haben. Ja.
Ist ja breitflächig gecancelt worden. Ja. Er ja noch mehr als Fahrrad, obwohl Fahrrad die Zeile gerappt hat, um die es ging, weil er aber immer derjenige ist, der auch mit gewissen Theorien und gewissen Meinungen zu Themen rausgegangen ist. War er für die Gesellschaft das viel größere Problem, obwohl er nicht mal derjenige war, der das gerappt hat. Ey, guck mal, wie behindert das ist, ja. Es ist Wahnsinn. Okay, sorry für das Wort behindert an der Stelle. Ich probiere das gerade wirklich aus meinem
Leben raus. Also aufpassen, sonst wirst du jetzt weggecancelt.
Nein, aber ich probiere wirklich bewusst darauf zu achten, weil mir ein sehr guter Bruder, den ich sehr mag, mal letztens was dazu gesagt hat.
Und das habe ich, glaube ich, sogar gesehen, diesen Ausschnitt.
Ja,
zum Thema behindert.
Genau, mit George zusammen, ja. Und, ich probiere mir Dinge, die, wenn Dinge richtig sind, probiere ich mir sie zu Herzen zu nehmen. Das ist, warum man bricht, wie gesagt, man bricht sich keinen Zacken aus der Krone. Aber ich habe auch jetzt kein Kapitalverbrechen begangen, weil es einmal aus meinem Mund rausgeflogen ist. Man muss alles irgendwie so gesund betrachten. Ne? Und jetzt weiß ich aber gar nicht, wo wir hergekommen sind.
Wie du dich frei davon gemacht hast, dass es dir scheißegal ist.
Ich habe einfach mein Ding gemacht und wie gesagt, am Anfang schon irgendwie aus dem Raster gefallen und irgendwann hast du das halt überwunden und dann bist du größer als das. Weißt du, dann bist du darüber hinausgewachsen, sag ich mal.
Ja, yeah, das ist ein ganz interessanter Punkt, weil du bist ja nicht mehr nur Rapper, du hast ja dein eigenes Label, hast Künstler unter Vertrag, unter anderem mit dem du hergekommen bist, der Künstler, der neue Newcomer in Deutschland. Gibst du ihnen dieses Gedankengut schon mit auf dem Weg, sich frei davon zu machen? Oder hast du auch Künstler gehabt, denen das wichtig war, wie sie draußen ankommen?
Ich habe Künstler, bei denen es mir wichtig war, dass sie es richtig machen.
Weil du nicht wolltest, dass sie denselben steinigen Weg gehen müssen wie du?
Nee, nicht unbedingt, weil ich gesehen habe, die haben sowieso keine politischen Ambitionen, die interessieren sich sowieso nicht dafür, irgendwie Real Talk-mäßig was Großes zu sagen. Die wollen Stars werden, die kommen zu mir, dass ich den. Es geht ja nicht darum, dass die Leute zu mir kommen und dann meinem Anspruch gerecht werden müssen, wie ich die Welt sehe oder wie ich die Dinge sehe. Das heißt, wenn jemand zu mir kommt und ich merke, der hat keine politischen Ambitionen, dem ist auch nicht wichtig, Real Talk zu droppen, dem ist auch nicht wichtig, die Welt zu verändern. Der wird erfolgreich werden. Der ist zu mir gekommen, damit ich ihn so erfolgreich wie möglich mache, dann zeige ich ihm den Weg dahin, erfolgreich wie möglich zu werden. Und dann sage ich zu ihm, wenn du big sein willst, wenn du große Marken haben willst, wenn du Adidas, Nike, links, rechts, bla bla alles haben willst, dann musst du clean bleiben. Ganz einfach. Pass auf, was du hier machst, pass auf, was du da sagst, pass auf, was du machst. Wenn du nicht machst, kann ich dir nicht helfen. Dann sage ich nur, willkommen auf der dunklen Seite. Können wir auch so arbeiten, aber dann ist der Dings, dieser Dings-Grind, der dir so wichtig ist, vielleicht irgendwie GQ-Interview eines Tages und was weiß ich was, das ist dann damit erledigt.
Ist Musik eigentlich noch so dein größter Einkommensstrom? Weil ich meine, auf den sozialen Medien ist ja unverkennbar deine ganzen Autos, dein fettes Haus, hier Lambo, Ferrari, du bist mit Maybach heute hergekommen. kann man das alles nur mit Musik schaffen? Weil heute gibt es ja bestimmt viele ambitionierte, angehende Musiker, die vielleicht dich irgendwo als den Olymp sehen und sagen, hey, guck mal, das, was PA hat, das möchte ich auch unbedingt schaffen.
Bro, ich habe gehustelt. Ich würde noch nicht mal sagen, dass ich hier der krasseste Unternehmer bin. Also wenn es darum geht, Geld wirklich so gut wie möglich zu hebeln und die besten Investitionen zu tätigen, da bin ich noch lange nicht. Ich würde nur sagen, dass ich mich ein bisschen halt von meinen Kollegen unterscheide und nicht direkt mit meinen ersten 50.000 Euro eine Uhr für 50.000 Euro gekauft habe. Also ich habe immer darauf geachtet, meine Kohle auch irgendwie in Sachen reinzuwerfen, wo ich zumindest weiß, wenn morgen mal alles vorbei ist, da ist mein Geld. Es geht noch viel schlauer. Du kannst auch Geld vermehren oder Geld für dich arbeiten lassen. Das mache ich in der Regel.
Was für Sachen waren das, in das du dein Geld gesteckt hast?
Immobilien größtenteils. Aber ich habe zum Beispiel, ich bin mir ziemlich sicher, dass du auf Kapitalimmobilien gegangen bist und dann vielleicht irgendwann was für dich selbst. Ja, ich habe als allererstes ein eigenes Haus gekauft. Verstehst du? Ist eigentlich der unvernünftige Weg. Aber trotzdem vernünftiger als das, was die meisten Rapper in Deutschland machen, weil ich habe das Geld, was ich hatte, genommen. Ich hatte da 300.000 Euro zur Verfügung und habe mit den 300.000 Euro direkt ein Grundstück gekauft.
Perfekt.
300.000, die sind safe. Die sind nicht weggegangen für Koks und Mutten. Jetzt so, ich habe sowieso nichts mit Koks und Mutten zu tun. Aber jetzt hart ausgedrückt. Ja?
100%ig.
So, darauf habe ich ein Haus gebaut. Klar, man hätte es schlauer machen können. Hätte es 300.000 auch direkt in eine Kapitalanlage reingehen können. Wäre jetzt, was Geld angeht oder Cashflow.
Vielleicht
angeht,
eine Million damit hebeln können.
Ja, wäre vielleicht besser gewesen. Ich habe aber da direkt für mich irgendwie ein Haus gebaut, aber wenigstens ist das Geld nicht weg. So, weißt du? Dann danach habe ich das erste Ding gekauft, wo ich irgendwie 3 Wohnungen drin hatte. Dann irgendwann noch ein. Also ich habe jetzt, weiß nicht, ich müsste jetzt zählen. Ich habe bestimmt jetzt mittlerweile, ich habe in Berlin eine Eigentumswohnung in Charlottenburg am Schlosspark, irgendwie 120 Quadratmeter Wohnung für 1,2 Millionen, die vermietet ist. Das Haus, was ich damals gekauft habe, dieser erste unvernünftige Move, ist mittlerweile auch vermietet, weil ich da nicht mehr wohne. Ich habe ein Haus in Essen mit 4 Einheiten, wo alle Einheiten vermietet sind. Ich habe jetzt eine Immobilie gekauft in der Nähe von Düsseldorf, wo meine Ex-Partnerin mit meinen Kindern drin lebt. Wird jetzt gerade auch nicht zu Geld, weil ich natürlich keine Miete oder sonst was von ihr nehme. Aber das Geld ist im Stein investiert, sage ich mal. Oder meine eigene Immobilie, wo ich gerade lebe. Ich habe eine wunderschöne Villa auf Zypern. Also du merkst vieles für mich selbst.
Ja, aber das Geld ist da. Aber es ist vernünftig geparkt, das Geld. Ne? Also vielleicht kommen jetzt per se keine Mieteinnahmen sofort rein oder wie auch immer. Aber das Geld wird nicht weniger, sagen wir es mal so.
Genau.
Wie machst du es mit deinen Künstlern? Wie, wenn die zu richtig Kohle kommen, ja, und die haben diese Ambition, das zu tun, mit den ersten 50.000, die 50.000 Day-Day zu holen.
Wenn sie sich für ein 50.000 eine Day-Date holen, dann ist das noch so leicht erträglich für mich, weil 50.000 für eine Day-Date ist jetzt gar nicht mal so schlecht, ist auch irgendwie geparkt, vielleicht verlierst du ein bisschen, vielleicht machst du ein bisschen.
Ja, mal ein Fünfer hier oder so.
Damit komme ich noch klar. Wenn die wirklich das Geld bekommen und das in gute Uhren investieren, wo irgendwie die Kohle auch geparkt ist, denke ich mir, okay, der hat nicht komplett reingeschissen. Aber wenn die das Geld nehmen und das geht drauf für Flex und für, ich mache jetzt irgendwie
in den Club Champagnerflaschen
öffnen und auf den Tisch verkippen und ich nehme jetzt 4 Hotelzimmer einfach so, weil ich möchte den Mädels, mit denen ich unterwegs bin, zeigen, dass ich den ganzen Flur gemietet habe und dann hole ich irgendwie Louis-Taschen für Frauen, mit denen ich ein völlig oberflächliches Verhältnis habe, nur um zu zeigen, dass ich hier der fette Flexer bin. Digga, wenn dafür deine Kohle weggeht, dann bist du halt ein Vollidiot, Alter. Was soll ich dir sagen?
Aber hast du solche Künstler auch schon bei dir im Label gehabt, die so unterwegs sind? Hast du die heute noch?
Nein.
Hast du dich bewusst dagegen entschieden, solche Künstler unter Vertrag zu nehmen?
Ich habe mich bewusst dagegen entschieden, aber diese Verhaltensweisen haben halt sehr schnell gezeigt, dass es keine Langwertszeit haben wird. Mhm. Und an dem Tag, wo der Verschleiß genau durch diese Verhaltensweisen so enorm gewesen ist, dass ich da sowieso nichts mehr hätte zum Laufen bringen können, habe ich dann auch gesagt, okay, an dieser Stelle macht die Zusammenarbeit für mich auch wirklich keinen Sinn mehr. Bro, ich probiere dir irgendwie seit 6 Jahren zu verklickern, was du machen sollst. Du machst es nicht. Ich akzeptiere, dass du es nie machen wirst. Viel Glück. Was soll ich sagen?
Glaubst du, es liegt daran, dass sie falsche Freunde in dem Umfeld haben oder auch falsche Berater, die denen sagen, was sie tun sollen?
Ja, ich denke, was sehr gefährlich ist, wenn du zu viele Ja-Sager um dich herum hast. Also was heißt Ja-Sager? Wenn du Menschen um dich herum hast, die sich halt nicht trauen, dir irgendwie die Meinung zu sagen und sich auch mehr um ihre Position kümmern und sich denken, ey, wenn ich dem jetzt irgendwie sage, dass sein neuer Song scheiße ist oder dass seine letzte Insta-Story voll kacke aussah oder sein letztes Bild, vielleicht hat er keinen Bock mehr auf mich. Und meistens beflügelt sich das gegenseitig. Meistens sind das Leute, die dann auch wirklich keinen Bock mehr auf die Kollegen hätten. Mhm. Also die wollen Ja-Sager und die bekommen Ja-Sager.
Stehst du auf Ja-Sager?
Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht.
Also bist du ja der Typ, der, ich sag jetzt, keine Ahnung, das, hey, Pam, pass auf, ich hab das
wenn's
gesehen.
Wenn es konstruktiv ist, wenn ich das Gefühl bekomme, dass du mir nur deine Meinung geigst, um mir eine Meinung gegeigt zu haben, weil du denkst, dass du hier die Deutungshoheit zu allem hast, dann ist auch irgendwann mal der Punkt erreicht, wo ich sage, Digga, was kannst du überhaupt? Okay? Was möchtest du mir erzählen? Ich merke sehr schnell, wann etwas konstruktiv ist. Aber wenn jemand es gut meint und mir kein Bullshit erzählt, dann lasse ich mir gerne auch ein Nein sagen. Ne? Aber wenn es so ein prinzipiell mich kennst du das? Jemand, der so grundsätzlich der halt immer alles probiert, madig zu reden oder immer alles probiert, scheiße zu reden, da musst du auch einen Scanner für haben, ne? Dass du weißt, okay, bitte, komm, geh mir mal nicht auf den Sack, Alter, laberst gerade nur Scheiße, bitte. Ich bin schon auf einem guten Weg, alles gut.
Ja. Wie wichtig ist Social Media heutzutage für Musiker, für Künstler?
Sehr wichtig. Sehr wichtig. Leider.
Ja, also ich sehe ja den Trend schon seit Corona, habe ich das wahrgenommen so, dass Künstler teilweise durch die Viralität auf TikTok vor allem gesigned werden. Also oder Songs entstehen.
Ich möchte wirklich da niemanden despektierlich, also ich möchte nicht, dass sich irgendwer da despektierlich behandelt fühlt von mir. Gerade auch die großen Konzerne und Big Major Labels werden ja auch von Leuten geführt, die ich alle mittlerweile kenne, mit denen ich per Du bin, mit denen ich auch teilweise jahrelange Verhältnisse habe. Aber ich weiß, dass die mir das auch nicht böse nehmen, weil die da nicht so emotional mit dem Thema sind wie ich. Das sind einfach Großkonzerne, die irgendwelchen Aktionären gehören, denen am Ende des Tages Musik scheißegal ist. Den gucken am Ende des Jahres, ich glaube, Warner wurde von irgendeinem russischen Oligarchen gekauft, der das einfach gekauft hat, weil sein Sohn sich für Musik interessiert.
Was?
Ja, sein Sohn interessiert sich für Musik, da hat er sich einfach Warner gekauft.
Es gibt Menschen, die kaufen CDs oder Platten. Dann gibt es andere, die kaufen Labels.
Ja, und nicht irgendwelche Labels, sondern
Weltkonzerne. Sondern halt Warner. Ja,
verstehst du? Und der Typ, denkst du, den juckt Musik? Der guckt am Ende des Jahres, wie viel hat dieser Scheißladen gekostet?
Was hat er gebracht?
Wie viel hat dieser Scheißladen gebracht? Will ich diesen Scheißladen behalten? Will ich diesen Scheißladen wieder abgeben? Das heißt, klar, die verschiedenen A&Rs, die dort in ihren Positionen sitzen, die haben auch eine gewisse Passion für Musik und so. Aber in dem Moment, wo von oben die Ansage kommt, guck mal, jetzt wird auf Erfolg gesigned und mir ist scheißegal, da dieser talentfreie TikToker bringt gerade Zahlen, der ist morgen bei uns unter Vertrag, eure Köpfe rollen, wenn der bei Universal oder Sony landet, dann wird er gesigned. Und dann ist es scheißegal, ob dieser A&R in seinem musikalischen Anspruch bedient ist. Und ja, wir sind in den letzten Jahren in einer Zeit gelandet, die sehr oberflächlich ist, wo eher Trends funktionieren als wirklich hochwertige, gute Künstler. Und die Majors sind dann so, dass sie dann auch ganz klar sagen, wir brauchen gerade keine hochwertig guten Künstler, wir brauchen Trends. So, und die signen dann Trends, na klar. Weil die Geldkonzerne sind. Die sind keine, wow, wir wollen Musik am Leben erhalten, Firmen. Die haben keinen Realkeeper-Anspruch. Die haben keinen Geldanspruch. Und das, was Geld bringt, wird gesigned. Und wenn schief singen auf schiefe Töne gerade der neue Shit wäre, dann würden Künstler, die schiefe Töne auf schiefen Melodien singen, jetzt der neue Shit sein und die werden gesigned. Ganz einfach.
Jetzt hast du ja ein Label mit vielen Künstlern und hast es ja sicherlich nicht gemacht aus karitativem Aktionismus, sondern...
Am Anfang schon ein bisschen, aber ja, jetzt machen wir es hier weiter. Ja.
Ja, also genau. Also ich gehe davon aus, du hast irgendwann ein Label gegründet, wahrscheinlich auch aus der Not heraus ein Stück weit.
Not und Vision. Ich komme halt aus einer Zeit, wo Savage, Azad, Sammy, die hatten alle ihre Labels. Ich bin aus dieser Zeit mit Hip-Hop sozialisiert und deswegen immer dieser Movement-Gedanke, meine eigene Gang und so, das war schon immer da, ja.
Das war damals wahrscheinlich ein ganz anderer Ansatz, ein Label zu gründen, wie heute jetzt ein Label zu haben. Ja, heute musst du Geld verdienen, heute musst du wirtschaftlich sein. Ja. Also auch ein Life is Pain, ein PA Sports muss gucken, dass der Laden läuft.
Ja.
Wie schaffst du es dann, mit deinen Künstlern eben nicht diese bescheuerten Trends nachzugehen und trotzdem mit jemandem zu kommen, der heutige neue Newcomer ist in Deutschland?
Es sind ja nicht nur Trends, die funktionieren. Das ist halt leider Gottes dann an diesem Punkt von vielen Majors einfach kurz gedacht. Ich probiere immer eine gewisse Balance zu halten. Ne? Mir wird ja auch von Realkeeper-Hip-Hopern ganz oft vorgeworfen, der PA kritisiert immer diesen Zeitgeist und diese ganze Entwicklung. Aber der war doch selber so einer, der auf einmal solche Künstler gesigned hat. Nee, aber das stimmt gar nicht. Ich bin einfach nur kein Musikfaschist. Das heißt, ich habe keine Künstler nach meinem eigenen Geschmack gesigned. Ich weiß, was gut ist. Und ich habe noch nie einen Künstler unter Vertrag genommen, der talentfrei ist, der ein Industry Plant ist, der im Studio nicht selber funktioniert. Nichts von all dem. Aber wenn mein Anspruch als Labelboss der sein soll, 7 PA Sports zu sein, dann brauche ich kein Label zu machen. Das heißt, gerade als Labelchef, da bin ich nicht PA, da bin ich eher Paham und ich sollte ein Auge dafür haben, frei davon, wie mein eigener Geschmack ist, bewerten zu können und ein Ohr dafür haben, was gut ist. Und wenn etwas gut ist, ich weiß zum Beispiel, einer macht, keine Ahnung, New Wave Trap und das ist absolut nicht meine Musik, aber ich habe das Ohr dafür, zu hören und zu verstehen, das, was er machen will, macht er verdammt gut. Der ist in dem, was er tut, einer der Besten, dann kann ich das sein. Ganz einfach.
Hast du auch ein Ohr dafür, dass du dann siehst oder hörst, wenn so jemand vor dir steht, dass er für die Masse da ist, also dass er sehr, sehr viele Menschen begeistern wird?
Ja, ja. Ich höre dann schon, okay, der macht gerade etwas, was aktuell am Markt funktionieren kann. Und natürlich mache ich mein Label so. Ich würde jetzt beispielsweise, wenn ich jetzt morgen irgendjemanden treffen würde, der irgendwie wie Eminem auf Deutsch rappt, ne, würde ich sagen, boah, ich finde dich mega krass, aber ich kann dich nicht unter Vertrag nehmen.
Das wird keinen interessieren heute.
Interessiert keinen Menschen heute. Ey, als MC, ich respektiere dich. Wenn du willst, wir machen einen Song zusammen. Wenn du willst, wir machen einen Battle. Wir machen keine Ahnung was. Ich bin mega Fan von dir. Aber auf der wirtschaftlichen Ebene für meine Plattenfirma bist du uninteressant. Was soll ich machen?
Gibt es Rapper, wo du aus deiner Meinung, mit deiner Brille sagen würdest, der ist underrated und der ist overrated?
Ja, ganz viele.
Würdest du jetzt Namen nennen oder hältst du dich da eher zurück?
Ja, ist ein bisschen schwierig. Wenn ich jetzt sage, wer overrated ist, viele sind overrated. Ich würde sagen, 80% der Leute, die man tagtäglich so auf dem Schirm hat, sind eher overrated. Aber ich betrachte das Ganze halt wirklich durch eine bisschen andere Brille. Ich habe einen ganz anderen Anspruch an Rappern und an all dem, auch einen teilweise veralteten Anspruch. Also für manche junge Leute sagen, ach, der Ank, was labert der da, der weiß gar nicht mehr, was cool ist und so. Aber für mich wird dieser Anspruch immer bleiben, weil das ist halt der Hip-Hop, mit dem ich sozialisiert wurde und ich kann jetzt nicht so tun. Dieses bisschen Verständnis, was ich habe für die neuen Sachen und dass ich immer so irgendwie auf der Welle geblieben bin, das bleibt und also das reicht mir, das ist auch gut so, das ist auch wichtig. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich alles über Bord werfe. Ich weiß, was mir gefällt und ich weiß, wie ich Hip-Hop sehe, wie ich einen MC sehe, was ein Rapper für mich auf dem Kasten haben muss. Alter, ich komme aus einer Zeit, wenn sich rumgesprochen hat, dass jemand seine Texte nicht selber schreibt, ist er dann gewesen. Fertig aus. Du hast keine Legitimation mehr. Du hast gar kein Mitspracherecht mehr in dieser Szene.
Wenn du deine Texte nicht selber geschrieben hast.
Ja, klar.
Mhm. Heutzutage, also es gab auch schon Rapper in der
Heutzutage, Vergangenheit. Wenn du jemanden damit angreifen willst, dass der seine Texte nicht selber schreibt, bist du schon so, Mann, Alter, bist peinlich, dass du das überhaupt erwähnst.
Mhm. Es gab auch schon Rapper in der Vergangenheit, die ich gesehen habe, die auf der Bühne ihre Texte vergessen haben und dann so irgendwas so hingestammelt haben.
Das ist mir auch mal passiert schon.
Ja, aber ist das jetzt so ein normaler Aussetzer, der irgendwie, dass du deine eigenen Texte vergisst oder?
Bei mir war das eine Zeit lang einfach, ist eine kleine Episode gewesen, wo ich echt ein Problem damit hatte, aber das lag daran, dass ich immer, das war ein psychisches Ding. Ich habe immer auf der Bühne, während ich meinen Part gerappt habe, daran gedacht, was jetzt passieren würde, wenn ich im nächsten Moment meinen Text
vergesse.
Und dann vergesse ich ihn.
Okay, du hast schon an den Case gedacht, der gar nicht in Kraft getreten ist. Wenn er in Kraft treten könnte, was würde passieren, wenn?
Ja.
Und hast es ja selber herbeigeführt in dem Moment.
Ja, ja. Boah. Krank, ne? Bescheuert, ja, ich weiß.
Ja. Bist du grundsätzlich ein Overthinker?
Extrem.
Ja?
Extrem. Nervt mich auch extrem. Hält mich
du kommst doch nie auf zur Ruhe. Dein Kopf arbeitet doch 24-7.
Ja, das hält einen auch auf, weil wahrscheinlich 90% der Dinge, die du denkst und die dich belasten, nie. Passieren nur in deinem Kopf.
Mhm.
Passieren nie in der Realität. Schwierig, aber. Schwierig. Das macht doch viel Stress. Man redet so ein bisschen mit einem Lächeln. Man lächelt, während man darüber spricht, aber eigentlich ist es schon ein sehr deepes belastet. Thema, weil das macht dich alt. Das macht dich Stress. Stress macht Krankheiten. Krankheiten sorgen dafür, dass du dich auf jeden Fall ein bisschen früher verabschiedest, als du solltest vielleicht. Und das ist schon ein Problem in sich. Wie willst du als Overthinker das Overthinken beenden, obwohl du weißt, dass das Overthinking dich irgendwann dein Leben kosten wird? Crazy, wa?
Unglaublich.
Also wenn ich weiß, ich gehe jetzt über die Straße, da kommt ein Auto und erwischt mich, dann bleibe ich einfach stehen, gehe nicht über die Straße und dann erwischt mich
das
Auto.
Erwischt mich sowieso.
Ne? Aber wie schaltest du jetzt das Overthinken aus?
Also ich habe den Schalter noch nicht gefunden.
Ja.
Die letzte große Sache.
Vielleicht eine gute Ladung LSD, aber darüber reden wir vielleicht mal anders mal.
Die letzte große Sache, die ich so wahrgenommen habe bei dir, war ja dieser Brabus-Gate, den ihr da hattet damals.
Ja.
Hat dir das in die Karten gespielt, dieses Spielchen so? Also
ja, ich denke, jede Publicity, die so ein bisschen in die Mitte.
Oder seid ihr beide am Ende als Gewinner rausgegangen? Brabus und du?
Weiß ich nicht. Kann jetzt
oder
nicht,
ihr?
Ich kann nicht einschätzen, wie die das für sich intern bewerten.
Ja.
Weiß ich nicht. Das müssten die beantworten. Und na klar, wenn Publicity passiert, die in die Mitte der Gesellschaft rückt, ist das gerade für einen Nischenkünstler wie ich, der dem Mainstream den Mittelfinger gezeigt hat, natürlich immer sehr witzig. Immer sehr gut. Guck mal, am liebsten, ihr würdet mich in diesen ganzen Blättern nicht haben, jetzt bin ich überall, ihr kleinen Wichser. ist schon gut, ne? Das macht schon Spaß. Aber es war ja halt nicht geplant. Keiner hätte wissen können, dass es dazu kommt. Ne? Ich habe irgendwie meiner Ex-Partnerin eine Geste gemacht. Das haben wir im Internet publiziert, dass das natürlich so ein bisschen viral gehen wird und die Leute sagen, oh shit, krass, dies, das, das war klar. Aber was daraus dann resultiert ist, das hätte ja keiner planen können. In der Reach, hättest du diese Reichweite skaliert. Und jemand wäre zu mir gekommen, hätte mir gesagt, Werbung irgendwie, das wäre, weiß nicht, 200, 300.000 Euro wert.
Locker.
Großkonzerne, BMW, keine Ahnung, hätten Millionen dafür ausgegeben.
Locker. Für so eine Fläche. Diese Reach bekommen, diese so eine Form von Kampagne, das ist sechsstellig, siebenstellig schon.
Ja.
Und die ist ja aus dem Nichts entstanden. Eigentlich aus einem, du hast ja deine Ex-Partnerin ein Auto geschenkt, das war's. Das war das Thema. Bis dann eben die Frau von Konstantin Buschmann drauf reagiert hat in den Kommentaren, ja. Und das eben dann so alles dann läuft. Das habe ja ich sogar mitbekommen.
Aber wie gesagt, liebe Grüße auch an Konstantin. Wir sind im Austausch. Wir wollen seit Monaten mal zusammenkommen, um das mal wirklich zu squashen und einfach mal zu sprechen.
Gibt es dieses besagte Auto noch bei euch im Fuhrpark?
Nein. Nein, das hat sich nach 5 Monaten, das ging gar nicht mehr, Digga. Das Auto ist das berühmteste Auto Deutschlands.
Aber du konntest gar nicht mehr rumfahren, also nicht nur.
Das Auto war berühmter als wir. Wirklich, also das Auto ist irgendwo geparkt, jetzt. Du kommst zurück zum Parkplatz, da stehen 20 Leute um dieses Auto rum.
Nein.
Wirklich, das hat da gar keinen Spaß mehr gemacht.
Jetzt würde mich aber Folgendes interessieren, hast du dieses Auto mit Gewinn dann verkaufen können im Nachgang?
Nein. Ich war froh, dass der Händler, der ihn mir gegeben hat, den einfach wieder genommen hat. Zu denselben Konditionen, ohne viel Taré, ohne viel Schnickschnack, ja.
Immerhin.
Das war schon sehr ein riesiges Entgegenkommen für mich, weil für ihn das Auto auch teilweise verbrannt gewesen ist, aber ich dann auch gesagt habe, ey, muss nicht verbrannt sein, vielleicht ist er dadurch sogar wertvoller. Ganz Deutschland hat drüber gesprochen, bitte nimm dieses Auto zurück. Kennst du, ja.
Pam, du hast jetzt noch einen kleinen Weg in die Schweiz, den du auf dich nehmen musst. Yes, du hast einen Zwischenstopp bei mir in Stuttgart gemacht. Ich habe noch eine letzte Frage.
Bitte.
Du bist heute 36, richtig?
Ja, richtig. Du?
Was schätzt du denn?
Ich würde mir wünschen, dass du älter bist als ich, aber ich, guck mal, ich denke immer noch, dass ich 16 bin, manchmal, auch von der Optik und so. Manchmal, ich sehe Leute, die sind in meiner Wahrnehmung, die sind safe 10 Jahre älter als ich und auf einmal merke ich, dass ich 10 Jahre älter als sie bin. Bitte sei 38.
Ich bin 42.
Oh,
ich werde 43 im Oktober.
Okay, Alhamdulillah.
Alhamdulillah.
Aber, Digga, bist gut im Saft und hast dich auf jeden Fall auch jung gehalten.
Vielen Dank, Dankeschön. Danke für das
Hättest
Kompliment.
Hättest du ja zu mir gesagt, du bist 2 Jahre jünger, hätte ich dir auch
Schwierig.
Geglaubt. Hätte ich dir auch geglaubt.
Du bist jetzt 36. Wir spulen jetzt mal 20 Jahre zurück, als du 16 warst.
Mhm.
Und du hast eingangs, als wir losgelegt haben, ja gesagt, so, hey, du hast aus dem Kinderzimmer raus gestartet, aus der Not heraus, weil niemand an dich geglaubt hat. Heute, 20 Jahre später oder 22, 23 Jahre später, wenn du die Möglichkeit hast, deinem damaligen Ich im Kinderzimmer daneben zu stehen, würdest du ihm was sagen oder würdest du ihm gar nichts sagen?
Boah, wahrscheinlich würde ich ihm gar nichts sagen, weil ich Angst hätte, dass ich ihm durch das, was ich, also das, Schnitt hier. Wahrscheinlich würde ich ihm gar nichts sagen, weil ich zu viel Angst davor hätte, durch meine Information das Zeitkontinuum durcheinander zu bringen. Back to the Future kennst du natürlich.
Ja,
ne?
Ja klar.
Machst etwas,
eine Sache änderst du,
und dann geht
alles fällt auseinander.
Ja, und davor hätte ich zu viel Angst, deswegen würde ich ihm, glaube ich, gar nichts sagen. Stell dir mal vor, ich würde ihm so eine Sache sagen wollen, wo ich mir denke, komm, vor diesem einen Fehler kann ich ihn bewahren. Auf einmal pflanze ich etwas in seinen Kopf ein, was ihn dazu bringt, was ganz anderes zu machen, als ich gemacht habe. Deswegen würde ich ihm wahrscheinlich gar nichts sagen.
Und würdest du dich gerne in einem Moment zurückspulen wollen in der Vergangenheit, den du unbedingt nochmal erleben möchtest?
Die Geburt meines ersten Kindes. Ich bin sehr jung gewesen, als meine Tochter zur Welt kam und war dementsprechend etwas unbewusst. Ich habe das alles nicht so erlebt und wahrgenommen, wie ich es mir heute für mich selbst wünschen würde. Ich war am Start, ich war da, ich war voll available und alles. Aber ihre Geburt, die Geburt meiner Tochter, war der Beginn eines neuen Abschnitts meines Lebens, in dem vieles passiert ist, was vieles ist daraus resultiert. Und ich hätte diesen ersten Moment mit ihr gerne viel bewusster in Erinnerung heute. Ja. Ansonsten ist alles, auch das ist so gut, wie es ist, weil am Ende des Tages die Dinge kommen so, wie sie kommen müssen. Aber ja, das wäre jetzt, du hast mir eine Frage gestellt und ich musste jetzt Freestyle irgendwas rausknallen, das ist, glaube ich, das, was mir einfallen würde, ja.
Aber ich habe es gespürt, so, also diese Message, die du rüberbringen wolltest, vielleicht, weil ich selber Papa bin und weiß, was du meinst, so, gerade wenn du vor allem das erste Mal Vater wirst, das ist ja eine Situation, der du ausgesetzt bist, die kennst du ja nicht und vor allem kannst du sie nicht kontrollieren. Overthinker sind ja gerne Menschen, die gerne alles im Griff haben wollen in dem Umfeld. Das kannst du nicht kontrollieren.
Kontrolle ist ein riesiges Thema für mich. Kontrolle ist ein riesiges Thema und das muss man irgendwie in den Griff bekommen, weil am Ende des Tages können wir nichts kontrollieren.
Loslassen ist die Kunst, aber das ist halt schwierig.
Wir können nichts kontrollieren und ich habe einmal eine sehr schmerzhafte Erfahrung gemacht. Ich möchte jetzt nicht unbedingt publizieren, in welchem Zustand. Ich habe an dem Tag, sagen wir mal, so eine Art schamanisches Ritual gemacht und war auf einem guten Bewusstseinslevel unterwegs und saß am Pool in einer wunderschönen Kulisse. Ich erzähle diese Geschichte noch, ist ein schönes Outro. Und da habe ich auf diesen Pool geblickt und habe dann gesehen, dass dort ein totes Insekt rumschwimmt. Und dieser Anblick, den fand ich etwas unschön und wollte dieses Insekt, also die Leiche des Insekts, aus dem Wasser rausholen. Mhm. Und in dem Moment, wo ich dieses Insekt aus dem Wasser rausgeholt habe, habe ich auf einmal gemerkt, dass es anfängt, Flügel zu schlagen. Ich sage, warte mal, du rettest hier gerade ein Leben. Habe ich das so hingelegt, fast schon gepflegt. Dann war das, ich weiß nicht mehr, was das war. Das war auf jeden Fall wieder am Leben. Dann gucke ich, dann sehe ich ein zweites. Ich denke, vielleicht klappt das nochmal. Und gerade connected mit allem und dem Leben ist das auch wunderbar, ja. Und dann nehme ich dieses zweite raus aus dem Wasser und es funktioniert wieder, ja. Auf einmal kommt ein Windstoß. Aus diesem Pool schwemmt so Wasser raus und spült mir die beide einfach in Abfluss. Sind weg. Ich habe alles in meiner Macht Stehende getan. Um die zu retten. Und dann kam etwas, was ich nicht kontrollieren konnte und die waren weg. Und das war eine sehr schmerzhafte Erfahrung für mich, weil ich dann von da aus sehr schnell die Brücke in mein eigenes Leben geschlagen habe und verstanden habe, warte mal, ich kann auf meine Kinder aufpassen.
Wie viel du willst.
Wie viel ich will. Ich kann tun und machen, was ich will. Und es ist sehr schmerzhaft und ich weiß, dass es für viele Menschen auch sehr schwierig ist, sich das einzugestehen. Irgendwas, was ich nicht kontrollieren kann, kann morgen passieren und meine Kinder sind weg. Das Einzige, was ich kontrollieren kann, ist, wie ich die Zeit, die ich mit meinen Kindern habe, ich weiß nicht, ob es 50 Jahre sind, ob es 10, 5 Jahre oder nur noch 5 Minuten sind. Das kann ich nicht kontrollieren. Aber ich kann kontrollieren, wie ich diese 5 Minuten nutze. Und ich glaube, und ich habe es verstanden, ich habe es aber noch nicht verinnerlicht, also manifestiert, dass ich wirklich mit diesem Credo lebe. Aber ich glaube, wenn du das gemacht hast, dann bist du dem, was wir Erfüllung oder Glückseligkeit nennen, vielleicht ein Stück näher.
Perfektes Outro. Also besser kann ich es nicht auf den Punkt bringen.
Hey, danke fürs Gespräch.
Ja, der schönste Moment ist, wenn mein Gast eigentlich schon hier ein Outro macht, indem er gerade ein paar wertvolle Weisheiten zum Leben gemacht hat. Vielen, vielen Dank, Pahm, dass du hier in Stuttgart warst. Jetzt geht's weiter in die Schweiz.
Yes, sir.
Und beim nächsten Mal bin ich sehr gerne Gast bei dir im Podcast, wenn ich kommen darf.
Sehr, sehr gerne.